runter ans Werk.
Hallo liebe Wasted-Hörer und herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Wir haben es geschafft, einen Podcast aus der Community für die Community aufzustellen, auf die Beine zu stellen. Und ich bin irre stolz, dass wir das mit einem ganz tollen Team zusammengekriegt haben, wie viele kreative Menschen nachher daran mitgearbeitet haben. Und mir geht immer wieder das Herz auf, wenn ich mit euch was mache oder wenn ich euch höre. Und wir haben Großes vor. Ich habe mir allerdings natürlich Unterstützung geholt. Nicht Unterstützung, sondern ebenbürtige Fachkompetenz. Ein Mann mit allen Wassern gewaschen. Hier ist mit mir und für euch Tilmo Baxter.
Hi. Ja, im Forum Tilmo Baxter, im echten Leben Till. Und bin auch sehr gespannt, freue mich der Community und auch vielleicht den Wasted-Machern was zurückzugeben mit diesem Podcast. Und dass da einfach noch ein bisschen was passiert, was von uns allen für uns alle ist. Und bin gespannt, was wir jetzt hier so starten.
Ja, sehr schön. Ich auf jeden Fall auch. Nur um das mal kurz abzuhaken. Also es ist ja so, wir machen ja hier gerade einen Piloten. Also die Leute müssen uns ein bisschen kennenlernen. Erklär doch mal gerade, wer bist du, was machst du, was spielst du und worauf spielst du?
Genau, ja. Was ich mache, ich arbeite, falls das überhaupt interessiert, diese Arbeitsfrage, aber das klären wir eben kurz ab, mit Druckern und Farben und Datenvorbereitung und dergleichen. Also viel mit den Händen, mit den Augen, und das für eine Industriefirma ist relativ unspannend, weswegen ich dann die Freizeit gerne mit kreativeren Dingen verbringe. Hatte ja im Forum schon mal geschrieben, dass ich für die Deadline nebenbei schreibe, versuche manchmal noch ein bisschen Musik zu machen und spiele halt sehr viel. Und da, im Gegensatz zu dem, was sonst für mich bei Wasted passiert, hauptsächlich Konsole, weil ich glaube, an sich ist die Wasted-Community eher eine PC-Community. Mhm. Und da gelandet bin ich über die WASD, wie glaube ich einige. Also ich kannte auch vorher das LGS-Universum nicht, sondern habe irgendwann, als es mit der WASD komplett zu Ende ging, der nachgetrauert und bekam dann diese Mail, hey, hier entsteht was Neues auf dem Boden der Asche von WASD, und habe gedacht, da melde ich mich doch mal an. Und dann fand ich das alles so freundlich und schön, dass ich geblieben bin, auch wenn viele Spiele mir unbekannt sind und ich dann aber sehr interessiert mitlese, was denn da jetzt oder vor meiner Zeit auf dem PC gespielt wurde.
Ja, und ich finde das vor allen Dingen im positiven Sinne abgefahren, dass ich gerade an dich geraten bin, weil ich bin der absolute Gegenpart von einem reinen Konsolenspieler. Also ich habe schon immer auf dem PC gespielt und auch Spiele, wo ich mir so denke, also meine Arroganz als Computerspieler, wo man vor allen Dingen Maus und Tastatur mit braucht, ne? Also Shooter oder.
Hatte kann man mit dem Controller auch sehr gut spielen.
Ja, ich weiß. Also mit 16 bei irgendwelchen Kumpels hatte ich da auch Spaß dran. Aber heute scheitere ich bravourös an diesen Dingen. Deswegen finde ich das schön, dass wir beide hier zusammentreffen. Und was ich auch abgefahren finde, so was das Konsolenthema bei Wasted angeht, ist oft, wenn ich einen Podcast höre hier über Wasted, dann wird dann gesagt so, ja Goda, ja, ich habe das Spiel letztens gespielt auf meiner Xbox und da war das schon. Wie war's? Xbox, Alter, heute spielt nur einer. Was? So, ne? Aber deswegen klasse, dass wir zusammen sind hier. Also ich freue mich total mit dir und ich finde auch die Vorbereitung zwischen uns beiden hat wunderbar geklappt. Also ich glaube, wir beide haben echt ein ganz gutes Level und auch einen ähnlichen Background so. Auch was Kreativität und Einstellungen angeht, und das war einfach ein pures Fest. Nur um das kurz abzuhaken, ich bin Marcel, im Forum kennt ihr mich unter KKUEZ, KKÜZ, QS habe ich schon gehört. Scheißegal, merkt euch Marcel. Ich mache irgendwas zwischen Backend und Support beruflich. Habe früher Musik und Ästhetik studiert und Ethnologie. Und bin auch eigentlich kreativ. Ich brauche immer in meiner Freizeit irgendein Projekt. Ich muss immer irgendwas basteln, löten, Musik schreiben, Musik machen mit irgendwelchen Menschen. Also irgendwie, ich bin umtriebig. Und das ist schön, weil das hat uns zusammengeführt. Und ganz ehrlich, Till, ich freue mich mega auch über das Projekt, weil meine Band ist so vor 5 Jahren oder so in die Brüche gegangen. Und irgendwie endlich wieder was Kreatives mit Audio, was Sinn hat zu machen, das ist so geil.
Ja, ich bin auch gespannt.
Also wirklich toll. Und ich würde sagen, starten wir, oder?
Jo.
Gut, alles klar. Wir haben uns jetzt überlegt, und natürlich auch auf euer Feedback hin, dass ein total strukturloser Podcast bei uns Labermützen zwar, wir würden das machen, aber Struktur ist schon schöner. Wir geben euch recht. Und wir haben uns 3-4 Blöcke überlegt. Und die ersten beiden Blöcke, da bleiben wir so ein bisschen unter uns, so klüngeln. Und im dritten Block wollen wir die Gesprächsrunde öffnen. Das heißt, wir haben dann einen Gast aus der Community und das nehmen wir uns fest vor, wenn das hier eine Reihe werden sollte und nicht nur ein Pilot, dass wir da immer jemanden einladen. Und mehr dazu würde ich sagen später. Und würde ich sagen, starten wir mal mit der ersten Kategorie, mit dem ersten Block.
Community-Geplauder.
Ja, und schon sind wir auch im ersten Block und diese wunderbare Stimme, die ihr jetzt gerade gehört habt, Till, wem gehört die?
Ja, diese Stimme gehört meiner Schwägerin, Charlotte Hasen. Sie ist neben einer Sprecherin für unseren Podcast, was echt super ist, dass das so funktioniert hat, ist sie vor allem Musikerin und Sängerin und hat aber auch einen tollen Podcast, Roher Hase, in dem sie mit ihrer Kollegin Ella Rowe darüber spricht, wie es ist, als Musikerin, als Musikveranstalterin und als Frau in diesem Business zurechtzukommen und auf was für Fallstricke man da trifft. Sehr guter, toll produzierter Podcast, den man sich auf jeden Fall mal anhören kann.
Ja, und das kann ich nur bestätigen. Also ich bin gerade dem Kulturbusiness nochmal von der Schippe gesprungen. Das ist für mich auch als Kerl total interessant, was die beiden erzählen. Und ihr habt es gehört. Also das ist einfach, man schmilzt dahin. Und liebe Charlotte, wenn du das hören solltest, herzlichen Dank. Wenn wir uns irgendwie revanchieren können, dann komm gerne auf uns zu. Und jetzt sind wir also hier im ersten Block und wir haben uns gedacht, dass wir die interessantesten, witzigsten, aber vielleicht auch einfach catchigsten Diskussionen oder Sätze oder was auch immer, Äußerungen aus der Community rauslesen und die hier nochmal ein bisschen durchdiskutieren wollen. Und wir haben, also zumindest ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Till, ich hab Lines um Lines gefunden. Ey, die Leute haben so einen Output. Und deswegen haben wir gesagt, wir beschränken uns jetzt erstmal nur auf 3 Dinge, die uns irgendwie festgehangen haben. Also das probieren wir mal. Jetzt müssen wir nur festlegen, wer anfängt.
Fang du ruhig mal an.
Ja, okay. Mit was Schweren oder eher was Leichten?
Okay, ich wusste nicht, dass das schwierig ist. Schon
nee, so von der Härte der Thematik, sag ich mal.
Dann fangen wir doch im Mittelfeld einmal an.
Ja, okay. Ey, im Mittelfeld. Okay, und zwar hat hier geschrieben der Caravaggio vor einiger Zeit in dem Thread, wer den Jahresgürtel hat, also wer hat den Jahresgürtel, dass die vielen kleinen Indie-Gürtelträger, die wir dieses Jahr hatten, also wir hatten ja Call of Lamb und so weiter, diese ganzen kleineren Spiele, die halt da waren, anstatt die großen Kracher, abgesehen von Elden Ring natürlich, aber dass die halt ein Ausdruck von Nische sind und das ist ein Grund zur Freude ist, also im Sinne von Vielfalt und ich kann da total viel mit anfangen, weißt du? Also ich freue mich eher darum oder darüber, auch sowas wie Stray, na gut, Stray, weiß ich nicht, das läuft ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen unter One-Hit-Wonder, aber ich finde das eigentlich geil, dass wir diese Indie-Sachen als Gürtelträger haben. Ich habe da überhaupt nichts gegen.
Ja, dem kann ich gar nicht unbedingt widersprechen. Weil ich habe oft hatten wir auch als Thema in dem Podcast-Thread, den du aufgemacht hast, dass da jemand meinte, ein gutes Thema wäre ja auch, wie kriegt ihr überhaupt diese ganzen Spiele in den Alltag integriert, die hier immer verhandelt werden? Dieses Problem habe ich natürlich auch. Das heißt, ich nutze meist die Gürtelfolge, um mich da so ein bisschen nachzurichten, was gibt's überhaupt Neues und schaue ich mir das mal an. Weil ich selber jetzt gar nicht so up-to-date bin, was Spieleerscheinungen angeht und auch nicht wirklich Studios folge. Insofern weiß ich manchmal auch nicht genau, ist das ein Indie-Titel, ist das ein AAA-Titel und freue mich einfach drüber, ob es ein gutes Spiel ist.
Das stimmt, also man kann tatsächlich die ganze Werte-Gürtel-Geschichte auch als Kuratiertool irgendwie nehmen, ne? Also ich habe auch die meisten geilen Spiele dieses Jahr tatsächlich kennengelernt, weil Manu dann irgendwann im Podcast sagt, ja, das und das, kleiner Fuchs, ganz niedlich, so ein bisschen wie Zelda, doch, sollte man sich unbedingt mal angucken. Und Tunic, das kam doch letztes Jahr raus, oder?
Ja, ja. Ja. Das war mir allerdings, das Kämpfen hat mir nicht gefallen. Da war ich irgendwie raus.
Ja, 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 findest du? Ja, ich finde, also das Spiel ist ja eigentlich auch so geil, weil es gibt ja halt, du kannst ja diese Handbuchseiten finden und da wird aber nicht genau erklärt drauf, wie das Spiel funktioniert, sondern da sind so kleine Rätsel drauf und darüber wiederum kannst du ja auf die eigentliche Spielmechanik kommen, ne? Und weil ich nicht ich bin ein bisschen einfältig, sage ich mal so, und ich war öfter mal blockiert und mich hat aber das ganze Setting, mich hat diese Magie von diesem Spiel so bei Laune gehalten, dass ich dann mich da doch nicht durchgequält habe, aber irgendwie auch durchgeschoben habe. Aber wie gesagt, es war ein Spiel neben Call of Lamb, das ich über den Gürtel kennengelernt habe und da bin ich total dankbar für, ne? Das ist total toll. Also ich freue mich eher, dass wir nicht so viele AAA-Sachen immer als Gürtelträger haben. Und die Frage ist ja auch, wer kuratiert? Ja klar, zum einen die Podcastenden dann in den betreffenden Folgen, aber die Community wählt ja eigentlich das beste Spiel des Monats. Und ich finde, das ist doch auch ein schöner Gedanke, dass man sich auf die Community auch verlassen kann irgendwie.
Ja, ich nutze auch selber den Thread halt dann nochmal als Einkaufsberater. Weil ich kenne ja jetzt nach fast einem Jahr Wasted-Mitgliedschaft so ein bisschen die Geschmäcker der einzelnen Nutzer. Und das ist halt super für mich. Ich gehe dann da mal durch. Manchmal ist es einfach nur ein witziger Kommentar. Manchmal ist aber auch noch ein bisschen so eine kleine Spielekritik in längerer Form versteckt in den Threads. Und das ist für mich einfach perfekt.
Du hast wirklich schon die Leute und ihre Vorlieben im Kopf?
So ein bisschen, ja.
Also ich liebe die Community, aber da bin ich raus.
Ja, vielleicht auch eher bei den Leuten, bei denen es sich mit mir deckt, wo ich einfach weiß, da klicken wir ähnlich, dann könnte mir das gefallen.
Ja.
Weil ich tatsächlich auch, im Gegensatz zu vielen, wie mir auffallen ist, sonst eigentlich gar keine Game-Medien verfolge. Also ich habe jetzt die Gain abonniert und auch die Neuauflage der G, die mir bis jetzt nicht so gefällt. Ansonsten interessieren mich Game-Medien nicht wirklich. Bis auf einmal die Woche Game 2 gucken.
Shit, wir sind auch wir sind uns auch wirklich zu ähnlich in vielen Dingen. Ich habe die Gain auch geholt. Ja, ich meine die Zeit von früher, so 20 Jahre zurück, man war irgendwie in der 8. Klasse und jeden Monat gehörte es dazu, dass man sich die GameStar oder die PC Action holte, so, weißt du, und dann las man, ja, für mich, ja, das stimmt, aber da hatte ich halt das Internet wirklich noch nicht als Informationsquelle und dann las man begierig diese Magazine, man kannte die Redakteure auswendig, das war schon fast so wie eine Soap, ne, und das war auch eine schöne Zeit, aber ich bin da bei dir, also diese Masse an Spielen heute, ich brauche auch jemanden, der mir das vorkaut so ein bisschen und dann kann ich aus dem Besten der Besten auswählen und das funktioniert wunderbar. Und ich habe jetzt noch für dich nochmal eine Aussage von Caravaggio, nämlich, wie stehst du zu Sequels?
Ja, an sich klar, wenn mir ein Spiel sehr gut gefallen hat, freue ich mich auch oft mal über einen zweiten Teil, bin aber auch immer happy, wenn dazwischen einige Zeit vergeht und habe das auch oft eher als Konsolenspieler vor allem mit einem Konsolenwechsel verbunden. Also es kommt eine neue Konsole, die hat eine neue Engine, da ist mehr Grafikpower, da ist mehr Buhai und dann gibt es halt einen zweiten Teil, der uns dann nochmal ein ganzes Stück technisch weiterbringt, aber dann hoffentlich auch noch was anderes zu bieten hat. Seit es das in den letzten Jahren ja nicht mehr wirklich gibt, weil von Xbox One zu den neuen Konsolen, jetzt für mich als vor allem Xbox-Spieler, aber bei PlayStation ist das ja genauso, ist halt einfach nicht mehr so viel passiert. Das heißt, da müssen die Spiele selber mehr leisten, dass man viel Zeit mit ihnen verbringen will. Und dann ermüdet es mich eher, öfters den gleichen Titel, vor allem in viel kürzerer Taktzahl, spielen zu müssen, in Anführungszeichen.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass wir zumindest technisch jetzt gerade an irgendeinem Peak stehen, weißt du? Also jetzt Raytracing bringt nochmal so richtig ordentlich Pfeffer in die Sache. Das habe ich bei Cyberpunk gemerkt. Aber ganz ehrlich, also grafisch finde ich, rotieren wir seit 5 Jahren irgendwie im Kreis. Also ich muss jetzt nicht die aktuellste Hardware mehr haben. Tatsächlich, also meine Grafikkarte, die wird dieses Jahr 4 oder so und das reicht mir vollkommen, weil die interessanteren Spielkonzepte eh oft in Indies haben. Na gut, aber kommen wir zurück. So, die Aussage von Caravaggio ist halt einfach, dass sie, zumindest wenn ich ihn richtig lese, nämlich die Frage nach, ob sie ein überholtes Konzept sind, Sequels, oder aber ein Grund zur Freude, dass man zurückkehrt. So, weißt du, dass man sich auf was freut, dass man in eine bekannte Welt zurückkommt. Ah, geil, und hier kommt vielleicht nochmal der NPC rein und ah, jetzt kann ich mich endlich wieder mit dem Seil über irgendwelche Abgründe schwingen, so. Und ich bin da gar nicht, so entschieden. Also ich brauche kein achtes Far Cry. Ich meine, bei der Aussage wird mir wahrscheinlich keiner widersprechen, so, ne?
Klar.
Aber ich habe jetzt auf dem Deck nochmal alle Tomb Raider-Teile, die neuen, nachgeholt. Und ich finde, das wurde tatsächlich besser, besser und besser. Und da waren keine bekannten Welten. Aber wenn, also wenn jetzt einer, also ich glaube, das ganze Forum weiß, dass ich ein riesen Prey-Fan bin. Und wenn Arcane irgendwann Prey 2 ankündigt, dann stehe ich mit meiner Bankkarte vor deren Hauptquartier und gebe denen die PIN. So, das ist mir scheißegal. So, weißt du, ich freue mich einfach, zurückzukommen in diese Welt, schon einen Teil der Mechaniken zu kennen, zu wissen, das bringt mir Vorteile, wenn ich dies und das skille. Und also ich finde es beides. Es ist irgendwie aber ein überholtes Konzept. Also ich glaube nicht. Ich glaube, solange sich die Dinge verkaufen, dann ist doch automatisch, ich meine, daran sieht man ja die Nachfrage. Und wenn die Leute dann nochmal zurückkehren wollen, diese Welten, also ich würde da nicht mitgehen und sagen, dass es ein überholtes Konzept ist irgendwie.
Ja gut, aber fürs Zurückkehren in Welten braucht man ja auch erstmal eine funktionierende Welt. Insofern, bei mir ist es vor allem natürlich Fallout, das ist so meine zweite Heimat.
Mhm.
Wenn da ein neues Spiel kommt, das teste ich sofort an und da habe ich auch dieses Gefühl. Ich bin wieder zu Hause. Die Geräusche alleine, das ist ja, ist tatsächlich wie wenn ich zu Mama und Papa fahre und die machen mir was Leckeres zu essen. So ist in Fallout kommen und irgendwelche Ghouls streifen umher. Und selbst meine Frau, die das Spiel selber nicht spielt, die spielt lieber andere Sachen, sagt, wenn sie im Wohnzimmer ist und da läuft diese Musik und da ist diese Soundkulisse, hat sie auch so ein Gefühl von Heimlichkeit, weil ich das einfach so viel gespielt habe.
Mhm.
Da finde ich es natürlich toll. Also da würde ich immer, auch wenn ich vorher was anderes behaupte, sagen, nein, ich möchte gerne noch einen Teil haben.
Und wie müsste Fallout werden, damit du dessen überdrüssig würdest?
Ja, vielleicht so wie Fallout 76.
Ja, gut, okay. Aber sagst du dir dann nicht, okay, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll von dieser Welt? Also
nein.
Ich meine, das ist, so, ne, weil das passiert ja auch nicht irgendwie.
Ja, weil, nein, dafür streife ich dazu gerne rum. Also es ist halt wirklich, ich weiß nicht warum, was das psychologisch bedeutet, dass ich mich da so wohlfühle, aber das ist tatsächlich einfach zu schön, um dort zu sein. Wogegen zum Beispiel ein anderer Titel, wo ich zumindest die ersten drei Teile auch mit großer Freude gespielt habe, war die Mass Effect-Reihe, weil die das ja auch relativ klug gelöst haben, was ich eben mich wundere, wieso das in keinem anderen Spiel so gut aufgenommen wird, diese Übergabe der Speicherdaten, dass halt quasi die Geschichte weitergeht und Charaktere nicht mehr auftauchen, die man vielleicht erschossen oder verloren hat.
Ach so, du meinst zwischen den Teilen die Geschichte.
Genau.
Ja, ja, genau.
Das müssten eigentlich viel mehr Spiele tun, wenn sie Sequels sind, um einen so ein bisschen mehr da reinzuziehen in die Welt und in die Geschichte.
Ja, finde ich auch. Ja.
Aber selbst da hatte ich bei dem vierten Teil, und das lag jetzt gar nicht daran, dass er augenscheinlich so schlecht sei oder sonst wie, aber an sich habe ich mich in der Welt nicht mehr so gerne bewegt. Also da hat es nicht mehr funktioniert. Vielleicht, weil mir mein Team fehlte, das kann ich gar nicht genau sagen.
Was mir jetzt gerade nur eingefallen ist, hast du Valheim gespielt zufällig?
Ich glaube, angespielt mal.
Ja, das ist dieses Wikinger-Spiel, Open World. Es gibt keine feste Story, du kannst dich frei bewegen. Es ist super, super gemütlich. Also es gibt ja dieses Wort hügelig, ja, das irgendwie aus dem Skandinavischen kommt. Und das heißt einfach so, sich geborgen fühlen. Und so ist dieses Spiel. Und ich freue mich über das ist ein Indie-Studio, ein kleines Team. Und die machen so zwei, dreimal im Jahr ein größeres Update. Und ich freue mich jedes Mal, mit meiner Freundin in diese Welt zurückzukehren. So, wir brauchen gar kein Sequel. Also macht das Spiel erstmal zu Ende, ist klar. Aber wir freuen uns jedes Mal darauf, zurückzukehren. Genau. Ja, was hast du denn noch?
Ja, ich hätte noch, es gab eine sehr schöne, schönen Beitrag in einem Thread zu Ready Parent One, was ich eh sehr gerne lese. Episode 10, Halleluja, die Gretchenfrage. Da ging es um Religion und das Thema, wie man das mit Kindern durchdiskutiert. Ich denke mal, der Aufreißer, weil es auch in dem Bild zu sehen war, war so ein bisschen Pentiment. Und da gab es einen sehr schönen, etwas längeren Beitrag von Bonito, der ein ähnliches Problem hatte, nämlich in einer sehr kirchen- und gläubigen, dichten Gegend zu wohnen und Kinderfragen beantworten zu müssen. Und vielleicht dann, so explizit schreibt er es gar nicht, in die eine oder andere Richtung zu tendieren. Aber man will das natürlich seinem Kind auch nicht vorschreiben. Und das fand ich eine ganz spannende Sache, weil mir das auch oft ähnlich geht, aber das wurde dann nicht weiter diskutiert und ich frage mich, ob es daran liegt, weil das ja schon, sah man ja auch in dem Gürtelnamen-Thread, wo es um die esoterischen Beiträge ging, es ist ja so ein bisschen so ein heißes Eisen und die Community, obwohl die ja sehr gut divers diskutieren kann und dabei nett bleibt, was wir in dem Thread zu dem super Artikel von Arabella letztens gesehen haben, da vielleicht ein bisschen vor zurückscheut, das tiefer anzufassen.
Ja,
und weil sein, der Videospielbezug vielleicht ein bisschen sehr fehlte diesmal.
Ja, möglich, aber ich glaube an dieser Eisengeschichte, vielleicht ist da was dran. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber Religion hat ja in unserer Gesellschaft schon auch irgendwie eine Sonderstellung und irgendwas Unantastbares, ne? Und also ich persönlich halte das für falsch, aber ging es in dem Beitrag nicht auch so ein bisschen darum, wie man seinem Kind halt mit über solche Dinge spricht?
Genau.
Genau. Und da ich keine Kinder habe und auch keine Neffen oder sowas, möchte ich mich da auch gar nicht zu weit hinauswagen. Wie machst du das denn?
Ja, also es ist so, dass ich zum Teil sehr feste Meinungen zu Kirche und dergleichen habe, dass es mir manchmal schwerfällt, damit hinterm Berg zu halten, wenn Religionsunterricht mit nach Hause gebracht wird, sozusagen. Versuche das aber immer, weil ich eigentlich möchte, ja, dass mein Sohn sich in diesen Dingen frei entscheidet. Er ist nicht getauft, weil auch da, wie gesagt, das war für meine Frau und mich nicht wichtig, aber er soll halt, wenn er das später mal möchte, werden wir dem natürlich nicht im Wege stehen.
Wie alt ist der?
Ja, der ist jetzt 10.
Ja, okay. Ja, dann jetzt langsam.
Genau, ist aber noch in einem lustigen Zwischenalter, wo er viele Dinge schon so begreift, wie sie tatsächlich sind, aber noch mit voller Inbrunst an einen Weihnachtsmann glaubt. Jetzt nicht an ein Christkind, aber an einen Weihnachtsmann und sich
ja,
das auch
ja,
nicht nehmen lässt.
Nee, super. Soll er machen.
Insofern ist das schwierig, das zu besprechen, also ihm zu sagen, weil ich möchte schon, dass er mitkriegt, was halte ich von gewissen Themen. Aber ich will ihm da auch nicht meine Meinung aufzwingen, weil das merkt man schon. Also ich hatte irgendwann mal in seinem Beisein mit meiner Frau irgendwas Kritisches gesagt und darauf hat er im Urlaub, als sie mit ihm eine Kirche besuchen wollte, einfach quasi aus Tourismuszwecken gesagt, nee, vielleicht nicht, das mag Papa ja nicht so gerne. Und da habe ich mich geärgert, da habe ich mich im Nachhinein geärgert, weil das soll natürlich auf gar keinen Fall passieren, dass er sich vor Dingen verschließt, bloß weil ich vielleicht eine andere Meinung dazu habe.
Und dieses, also was heißt ärgern, aber also nochmal, um auf den Thread zurückzukommen und die Diskussion in dem Thread, spricht da auch so ein bisschen so die Neugierde aus dir raus? Also dass du dich fragst, warum ist es da in dem Thread nicht weitergegangen? Warum ärgert dich das so ein bisschen? Oder wo kommt das her? Oder fragst du dich einfach allgemein, warum die Diskussionen nicht weiter fortgeführt wurden und ob es daran liegt, dass Religion vielleicht tabuisiert ist oder sowas?
Beides ein bisschen. Also ich hätte es einmal spannend gefunden, wie läuft das in Haushalten, wo das tatsächlich ein wichtiges Thema ist? Also wie erklärt man umgekehrt Kindern, Gott ist für uns wichtig, wir haben einen Glauben, der ist so und so oder welche Religion auch immer, aber es gibt andere Leute, die haben das nicht und wie erklärt man denen dann, dass sie das nicht haben, ohne direkt in irgendwas zu verfallen, dass das schlecht sei? Und genauso hätte mich auch interessiert, wie wir den Bezug zu Videospielen wieder aufgebaut hätten. Also es gibt ja schon Videospiele, die Religion irgendwie mitverhandeln, weil es einfach Teil des Mittelalters zum Beispiel ist, ähnlich wie das auch in Filmen ist. Aber da kommt es mir häufig dann wie eine Metapher einfach vor, die genutzt wird, ohne dass irgendjemand, der da jetzt beteiligt ist, tatsächlich das als seinen Glauben sieht. Also Assassin's Creed spielt ja ganz viel mit Glaubensfragen, einfach aufgrund der Zeiten, in denen es spielt. Steht ja auch vorne immer die schöne Tafel, dass sich halt keiner auf den Schlips getreten fühlt. Aber da frage ich mich manchmal aus Sicht von jemandem, der halt gläubig ist, gefällt einem das überhaupt, dass das so passiert in einem Videospiel? Vielleicht kann da ja jemand mal ein Feedback geben oder wir machen dann einen neuen Thread so auf oder so.
Ja, ich habe jetzt noch was vorbereitet, nämlich, wir hatten ja diesen wunderbaren Thread, zeigt eure Steam-Rückblicke. Und da haben ganz viele User gepostet und das fand ich super. Und ich habe da ein paar spannende Statistiken.
Statistiken sind ja das Ding eigentlich in der Community, oder? Durch die ganzen Umfragen sind ja eigentlich Sachen, die sich in Reihenfolgen setzen lassen, immer sehr beliebt.
Ja, und Votings, die mit Zahlenvorsprüngen gewinnen und so.
Ja.
Okay, dann spitz mal die Ohren. Und zwar, der Wasted-Spieler hat im letzten Jahr durchschnittlich 32 Spiele gespielt, durchschnittlich 373 Sitzungen gehabt, also ist er in ein Spiel gegangen, hat sich im letzten Jahr durchschnittlich 17 neue Spiele gekauft und ist im Schnitt unter den 8% der Meistspielenden auf Steam. So sieht's aus. Also, ich würde sagen, ganz schön eifrig eigentlich, oder? Also, unter 8% aller Spieler und 373 Sitzungen. Also, ich weiß nicht, ob das alles Counter-Strike-Spieler sind, die mal eben in eine Sitzung gehen und wieder raus oder so. Aber das ist auf jeden Fall schon ordentlich.
Gut, einer schrieb ja, dass er ein Programm laufen hat, was ihn morgens kurz einloggt, um
den habe ich rausgerechnet. Ja,
ah,
den habe ich raus. Ja, ja, nee, das dachte ich mir nämlich schon, der Typ. Nee, von wegen, nicht mit mir, kann er gerne machen. Also der hat ja auch irgendwie 400 neue Spiele oder so, ne? Und da dachte ich mir, ja, okay, dann kriegst du die ganzen 50-Cent-Titel. Aber unsere Statistik hier versaust du nicht.
Genau, ich ziehe die nach unten mit meinem Mini-Rückblick, weil ja Steam bis jetzt, wo ich mein Steam Deck habe, relativ wenig genutzt wurde. Ist ja nur Disco Elysium mit einer hohen Spielzeit. Ansonsten Vampire Survivors und das war's. Deswegen war ich, glaube ich, auch einer von zweien, die ihren Xbox-Rückblick gepostet haben. Da komme ich aber auf eine ähnliche
Zahl. Da kannst du dich gut finden.
Ja, ja, weil, ne, also meine 45 gespielten Spiele, da sind halt viele so, oh, ist im Game Pass, schaue ich mir mal an, Titel. Und vor allem habe ich wohl Cyberpunk gespielt, wie mehrere SpielerInnen bei uns, wie ich in den Rückblicken gesehen habe. Das taucht überall doch noch auf mal.
Ja, zu Recht. Das wurde ja erst letztes Jahr gut.
Genau. Ich habe auch gewartet, bis der Patch kam. Also.
Ja, ja, absolut. So, das ist das eine. Und dann habe ich noch Statistiken über die Top-Spiele gemacht. Das ist nur eine kleine Statistik. Aber wie viel Mal Spiele das Nummer-1-Spiel von Spielern waren? Weißt du, was ich meine?
Und Spielerinnen.
Und Spielerinnen, natürlich, Entschuldigung, also Spielenden. Es tut mir wirklich leid, absolut, genau, du hast vollkommen recht. Was denkst du denn, was ist der Top-Titel?
Elden Ring?
Ja, genau, aber
also es ist ja nicht so, nicht so schwierig dieses Jahr. Ich habe es doch nicht gespielt.
Oh, ja, dann spiel das mal. Also es ist bestimmt ein gutes Spiel, ist nur nichts für mich. Also mich macht das ganze Land depressiv.
Ich bin kein Souls-Spieler, insofern
ja. Ja, für mich ist eher so im Gegenteil. Ich habe vorher noch nie ein Souls-like gespielt, aber dieses, es ist alles so trist irgendwie. Also, das ist schon gut gebaut, aber meins ist es nicht. Und,
okay,
ja.
Trist spricht mich ja als Fallout-Fan an. Also, Trist ist ja mein zweiter Vorname in Spielewelten. Insofern, catcht mich, aber ich kann nicht rollen.
Aber
das ist das Problem.
Ja, aber Rollen ist viel wichtiger als Abwehren, habe ich gelernt.
Ja, eben. Und ich kann nicht rollen.
Ja, dann lass es.
Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist eine Spielmechanik, die ich bis heute nicht begriffen habe. Ich habe es mit den ersten drei Dark Souls immer mal probiert. Ich kann einfach nicht rollen.
Ja, ich finde es trist, aber irgendwie auf so eine unangenehme, verregnete Weise. Also ich liebe zum Beispiel die Stalker-Spiele und auch dieses nukleare Apokalypse-Setting, aber Elden Ring, naja. Gut, Elden Ring auf der Nummer 1. Dann dann als Zweitplatzierter Hunt Showdown, wunderbarerweise.
Ja.
Da legt mein Herz ja absolut für. Also Hunt ist ein großartiges Spiel, was ich liebe. Man muss aber auch im Training sein dafür. Und dann jeweils noch Rocket League, The Messenger, sagt mir jetzt nichts, Mini Motorways, das sieht aus, als wäre es von den Mini Metro-Machern, Disco Elysium, Red Dead Redemption 2, der Football Manager 22 und Fallout 4. Das würde dich ja wohl freuen.
Das würde mich freuen, klar.
Ja.
Das war das letzte Gute. Auch schon nicht mehr so gut wie New Vegas und 3, aber gut. Rocket League, das wird immer noch viel gespielt. Das ist ja spannend.
Scheint so.
Irgendwie.
Ja. Ist ja eigentlich eine Bestätigung, dass ein Spiel vor allen Dingen ein geiles Konzept haben muss und keine geile Grafik. Da bin ich riesen Fan von diesen.
Siehe Vampire Survivors, was
zum
wahrscheinlich
Beispiel
auch fast überall auftaucht irgendwie.
Ja, aber keinmal auf der Nummer 1. Aber was ich jetzt noch interessant finde, so die Letztgenannten hatten alle nur eine Stimme, also die waren einmal vertreten. Hunt Showdown war zweimal auf der Nummer 1 bei Spielenden. Und Elden Ring war viermal vertreten. Da hätte ich andere Zahlen erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass Elden Ring irgendwie, weiß ich nicht, fünfmal oder achtmal so viele Stimmen hat wie alle anderen Spiele zusammen irgendwie. Aber das Spielebild ist ja sehr divers auch, ne? Also viele kleine
Fall.
Spiele und das finde ich total sympathisch.
Sieht
also,
man ja auch an den Gürtelumfragen. Da wird ja oft
genau.
erst am Ende der Umfrage umgeschachert durch so ein bisschen, ach, wir wollen aber nicht, dass dieser Titel gewinnt. Die ersten paar Tage ist es ja immer ein sehr diversifiziertes Feld, wo jedes Spiel so ein paar Stimmchen abkriegt.
Ja, und das ist so geil.
Ja.
Also das mag ich wirklich, dass wir alles so keine 16-Jährigen mehr sind. Also ich glaube, wir haben viele Connoisseure und Connoisseurinnen dabei, anstatt hier immer das neueste Call of Duty rauszudreschen. So. Und das ist natürlich super.
Also. Ist halt das Wasted-Forum und nicht Call of Duty Gamers.
Ja, ja,
ist
genau.
Klar.
Ja,
spielen
genau.
Halt coole Sachen.
So sieht's aus. So, okay. Dann würde ich diesen ersten Block jetzt aber mal abschließen.
Gerne.
Und wir kommen zu zweiten, nämlich zu
das beste Meme aller bisherigen Zeiten.
Ja, dann kommen wir doch jetzt zum nächsten Block. Und es ist ein Block, ich weiß, an dem haben wir alle Freude. Es geht um ein Thema, was uns täglich Freude bereitet und vor allen Dingen dieser Community, oder? Also
ja, also direkt bei meinem Einstieg habe ich gemerkt, das ist eine wichtige Sache.
Ja.
Ohne Meme geht hier nichts.
Nee.
Und wir haben ja einige Künstler in der Community. Ich bin da meistens, ich schaue zu und erfreue mich.
Das sind, also wir sind, ich glaube, ich war schon vielen Internet-Communities, aber das hier habe ich noch nicht erlebt. Das ist ja täglich eine Lawine an Memes, die reinkommt. Und wir haben jetzt jeweils das für uns beste Meme aller bisherigen Zeiten rausgesucht.
Klammer auf, bis jetzt, Klammer zu.
Genau. Und die stellen wir natürlich, wie soll es anders sein, bei Wasted zur Abstimmung. Also ihr sollt darüber abstimmen, was ist das beste Meme aller bisherigen Zeiten. Wir machen euch zwei Vorschläge. Ja, fang doch einfach mal an. Was hast du für uns, Till?
Ich dachte, du fängst an, weil du mich überraschen kannst. Über meins hatte ich ja dummerweise schon gesprochen. Das heißt, du bist zumindest in dem Vorteil, dass du nochmal nachgedacht hast. Oder
ja.
Baut es aufeinander auf oder soll ich? Ich kann gern starten.
Ja, start mal, weil ich wollte nämlich dasselbe Meme nehmen und dann hast du mir aber zuerst gesagt, dass du das Meme nimmst und dann dachte ich mir, fuck, aber
okay.
Mach mal ruhig.
Gut, also es wird keine Überraschung sein, dass das Meme, was ich wähle, von Fährmann ist, weil das ist ja so ein bisschen die Monster-Meme-Machine des Forums. Also was aus dem raussprudelt an passenden Memes in kürzester Zeit. Ich bin manchmal vollkommen verwundert, da ist irgendwas gerade online zu egal welcher Tageszeit und zack.
Der wird auf jeden Fall eine spannende Kindheit gehabt haben, glaube ich. Keine Ahnung.
Ja, ich bin auch verwundert, wo der das alles griffbereit hat. Weil,
ja.
Also bei mir ist es so, ich lese Wasted zu 90% auf dem Handy und dann viel auch auf der Arbeit in der Pause oder so. Und habe selbst von da auch schon ein, zwei Memes ganz krakelig gebastelt, aber das ist halt einfach kein Spaß.
Er ist ja auch einfach Künstler, oder? Also er ist so wirklich der Da Vinci der Meme-Generatoren, würde ich
natürlich.
So sagen.
Und ich kann eigentlich nur alle anderen Foren, egal welchem Thema, bedauern, dass, obwohl wer weiß, vielleicht ist er in vielen Foren aktiv und ballert da Memes rein. Das kann ich ja gar nicht sagen. Aber wenn nur wir ihn haben, bin ich wunderbar dankbar. Es geht auf jeden Fall um ein Meme aus dem Thread zu die besten 100 PC-Spiele, die GameStar bei ihrer die 300 besten PC-Spiele-Liste vergessen hat. Und zwar ist es das Meme mit dem startenden Flugzeug und den zurückgelassenen Fahrgästen. Das Flugzeug ist beschrieben mit Top-Listen und unten drunter steht Top-Games. Weswegen ich dieses Meme auswähle, ist, es ist einfach ein Meme, was eine Strahlkraft über alle Listen hat. Ich könnte jetzt Games streichen und einfach Top-Listen und Top-XY, es ist einfach perfekt.
Es ist in allen Facetten perfekt. Ich habe das Meme gesehen und dachte mir, wir können diese Kategorie hier jetzt gerade eigentlich wieder begraben, weil wir haben das nicht nur das Meme aller bisherigen Zeiten, beste Meme aller bisherigen Zeiten, sondern auch aller kommenden Zeiten gefunden. Es ist unfassbar.
Genau, es ist ein zeitloser Klassiker. Wir werden ihn wahrscheinlich immer wieder rauskramen, wenn es um Listen geht. Ich werde ihn vielleicht leicht abgeändert in jegliche Diskussion, wenn es auch um diese, ich lasse mich da auch manchmal zu hinreißen, aber nervigen Jahresendlisten bei Musikalben bringt. Es ist immer so, man wählt Dinge, man benennt nie die besten und viele Bestalben lassen sich auch erst nach 3-4 Jahren benennen. Und genauso aber ist es ja bei Spielen, weswegen wir ja diesen tollen Redebedarf-Podcast haben. Manchmal fällt erst später auf, was das Top-Game ist.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dieses Meme schon seit 150 Jahren postet und es hat einfach jedes Mal den Test der Zeit bestanden. Es ist unfraglich. Also jeder, der das Meme zum ersten Mal sieht, wird sagen, ich habe alles gesehen. Das war's. Ich kann weg.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ganz klar gewinnt. Ich wüsste nicht, wenn da nicht irgendwelche Roboter sich wieder einschalten und anders wählen mit einer Bot-Armee aus China oder Russland, glaube ich, dass das ganz klar gewinnt. Ich wüsste nicht, was du jetzt ins Feld tragen solltest, was dagegen ankommt.
Ja, ja, ist auf jeden Fall ein würdiger Gegner, aber ich muss sagen, Alter, was willst du mir als Consolero eigentlich erzählen? Sorry. Nein, Quatsch. Also,
dieses Meme kann man mit dem Controller steuern. Es ist einfach Wahnsinn.
Genau. Okay. Natürlich, also ein unfassbares Meme von Fährmann und Fährmann kann nur von einem geschlagen werden. Ich muss, wobei, lass mich das anders einleiten. Also mein eigentlicher Gedanke war, okay, dann wenn ich nicht schon ein auf den ersten Blick überzeugendes Meme nehmen kann, dann nehme ich halt eins, was umso tiefsinniger ist. Und ich habe mir gedacht, ich nehme eins von den Elden Ring versus den Rest vom Fest Memes. Aber nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil Elden Ring hat halt letztes Jahr den kompletten Boden aufgewischt mit dem, was es ist. So. Und dann ist mir dieses Meme jetzt, was ich vorstellen mag, über den Weg gelaufen. Und wie gesagt, Fährmann kann nur von einem geschlagen werden, nämlich von ihm selbst.
Sehr gut.
Ja, und aus dem Thread, bestes Spiel der Dachregion von Fährmann hat in einem Tag 20 Likes gesammelt, unter anderem von dir, lieber Till.
In welchem Dach, bestes Spiel der Dachregion? In dem Hauptthread, oder?
Ja, Gothic versus das schwarze Auge, DSA. Wir sehen eine gelbe Hydra mit 3 Köpfen. Die linkeste Hydra guckt ziemlich grimmig, ist betitelt mit Köhler. Da sind wir wieder bei Geralt Köhler.
Da ist
da ist er wieder. Der mittlere Kopf, da steht Community mit K. Und jetzt kommt der rechte Kopf, den wir sehen, der ist einfach cartoonmäßig gezeichnet. Das Ding kommt aus, als würde es gerade um 4 Uhr morgens aus dem Irish Pub kommen. Einfach vollkommen durchgedreht, vollkommen irre. Die Augen sehen aus wie Tischtennisbälle, betitelt mit KI. Ich weiß nicht, ob man da auf eine gewisse Entscheidung, was das beste Spiel aller Zeiten ist, andeuten will. Aber ich muss so lachen bei diesem Meme. Ich habe mich 5 Minuten nicht mehr eingekriegt, als ich es besoffene gelbe Fliege gesehen habe.
Gut, das Meme-Template bekannt. Das heißt, ich fand den Witz sehr gut, aber ich kenne das Template schon, auch schon der Wahnsinn ist.
Ja, es ist der Wahnsinn. Also, aber ich möchte im Moment, aber nicht nur, weil das Template gut ist, ist die Leistung von Fährmann nicht gut. Nee. Die Melange macht hier den Ton, mein Lieber. Die Melange aus der künstlerischen Schaffenskraft von Fährmann und diesem zugegebenermaßen sehr guten Template.
Gut, was ich dir zugestehe, was ja auch schon von Brainbug darunter benannt wurde, die Anfangsbuchstaben, das ist halt der Knall, also dieses Mortal Kombat K für Community zu nehmen, ist einfach, da sieht man, auch wenn ich jetzt nicht mein Meme verteidige, aber man sieht einfach, ich verteidige ja meinen Meme-Ersteller, Fährmann geht einfach wirklich in die Tiefe. Das ist nicht einfach nur ein schneller Gag.
Nein.
Das ist auf Anhieb auf den Punkt, weswegen halt auch mein Meme gewinnt, weil das auch von ihm ist und noch viel besser war.
Nee, aber genauso wie ein Flugzeug wird dein Meme gegen dieses Meme auch wieder einen Abflug machen. Also das ist einfach diesem Meme von mir, diesem LGS-Entscheider-Meme mit Köhler, Community und KI in dieser besoffenen Visage, ich sehe es jetzt schon wieder, kulminiert sich einfach die komplette kreative, künstlerische Schaffenskraft dieser Person Fährmann.
Dann Fährmann, lass uns doch LGS-Entscheider einfach als die perfekte Brücke nehmen, dass nämlich die LGS-Fans und Wasted-Community-MitgliederInnen abstimmen, welches dieser Memes denn nun tatsächlich das beste bisherige Meme aller Zeiten, nein, es ist ein schwieriger Titel, das beste Meme aller bisherigen Zeiten Klammer auf, bis jetzt, würde ich noch anfügen, ist.
Herrlich, das machen wir. So ist es.
Prima.
Und so machen wir zumindest bis zur nächsten Folge, sofern es denn eine gibt. Genau. Und das heißt, wir werden das jetzt verlinken unter dem Thread für diese Folge und ihr müsst abstimmen und wir sind sehr gespannt. Ohne jetzt schon zu viel zu verraten, ich glaube, Fährmann gewinnt.
Ich denke auch. Ja. Das könnte eine 50-50-Chance sein, es könnten allerdings auch nur 50% sein.
Ja, das stimmt. Naja, gut, nachts ist kälter als draußen. Ich sag einfach mal, wir schließen diesen Teil jetzt ab und kommen zum nächsten Block.
Quo invicti wasted?
Quo invictus wasted. Genau, also. Analog zu Quo Vadis, wohin bist du gegangen, interessiert uns die Frage nicht so sehr, sondern wir wollen ein wenig drauf schauen, was hat Wasted in letzter Zeit so getrieben, und wir meinen da jetzt weniger tatsächlich euch mit, die Community, sondern eher Wasted, das Projektteam. Wo steht das Projekt gerade, was macht es? Und wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht in die Glaskugel gucken und Predictions machen und sagen, die Entscheidung finden wir aber gut oder doof, sondern eher, wir wollen ein wenig rekapitulieren, was so in den letzten Wochen bzw. vielleicht sogar Monaten los war. Genau, und da fallen mir vor allen Dingen zwei Dinge ein. Zum einen nämlich, Wasted ist eins geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Nach wie vor toll. Auch wenn es natürlich große Änderungen gegeben hat seitdem, ne? Also letztes Jahr, als es gestartet ist, hatte das ja alles noch eine vollkommen andere, ja, keine andere Ausrichtung, aber einen anderen Rahmen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Andere Personal.
Andere Formate hat es, genau.
Genau.
Das ist das eine. Und das andere, was natürlich jetzt ein etwas traurigerer Anlass ist, Sebastian geht, Lea kommt. Und wir haben eben schon ein bisschen darüber geplaudert und du warst doch schon ein bisschen mitgenommen, dass Sebastian jetzt weg ist.
Richtig, das ist dieses klassische lachende Auge, weinende Auge, weil ja, dass Sebastian weg ist, ist für mich sehr schade, ist sehr überhaupt als Podcast-Host sehr angenehm. Ich finde seine Beiträge interessant und gut und habe, weil das meine einzige andere Quelle für Videospiele ist, bei Game 2 halt auch eine große Verbindung zu ihm quasi. Das ist also wirklich schade. Andererseits, wenn wir dafür Lea bekommen, die bis jetzt in allen Podcasts, wo sie mitwirkte und auch in ihren Texten, finde ich, wirklich eine interessante, andere Sichtweise manchmal reingebracht hat und lustig ist. Ich finde sie sehr, sehr lustig. Da ersetzt sie das gut, sie passt da gut ins Team. Finde ich das schon sehr spannend. Und
ja.
Kann mir auch vorstellen, und auch Benjamin, der jetzt ja schon länger dabei ist, aber auch quasi noch so ein bisschen neuer in diesem Wasted Weekly Rahmen, bin ich da positiv. Also wie gesagt, schade, dass Sebastian weg ist. Das war immer sehr angenehm, aber das könnte dem jetzt nochmal einen ganz neuen Drive geben.
Ja, das denke ich auch. Also ich habe Game 2 nicht verfolgt. Ich habe damals nach der Giga-Zeit aufgehört. Die ganzen alten Giga-Leute sind ja heute so ein bisschen. Ich weiß nicht, aus welchem Kosmos Sebastian da stammt. Ich kann das nicht einordnen. Ich habe ihn auch immer sehr interessant erlebt und vor allen Dingen vielfältig so in dem, was er kennt, ne? Und das war immer ganz spannend, was er so an Spielen runtergerattert hat. Aber hatte da jetzt nicht so die große Verbindung. Veränderungen kommen und gehen, das wollen wir auch nicht bewerten, das ist halt so. Und ich finde aber, Lea ist, finde ich, also unter den Autoren von Wasted eine der interessantesten so. Also ich habe, weiß ich noch, als ich hier eingestiegen bin bei Wasted, habe ich mir das so angelesen und dachte mir, ah ja, okay, die Ausrichtung finde ich mega interessant, einfach aus persönlichem Interesse auch, sozialkritische Texte zu lesen, das eigene Empfinden von einem jungen Menschen, von einer jungen Frau zu erleben. Und dann habe ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt, habe ihre Internetseite mal besucht und geschaut, was ist das überhaupt für ein Mensch. Und auch, was sie da schreibt, finde ich mega interessant, weil ich das halt von, also wir wollen das nicht vertiefen, so die persönliche Ebene vielleicht, ne, weil es auch so teilweise ins Intime geht, aber weil das auch Geschichten sind, die ich persönlich kenne, von Bekannten oder von Freunden eher. Und da konnte ich irgendwie sehr schnell mit connecten. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass sie da jetzt öfters bei ist. Ich hatte das Gefühl, sie war da jetzt in dieser Folge noch ein bisschen zurückhaltender. Aber wenn du in einem Podcast bist mit Ben, Sebastian und Jagoda, ich glaube, da wäre ich auch ganz schön leise.
Ja, also ich meine, bei uns, man merkt ja, wir machen das jetzt gerade erst zum ersten Mal.
Ja.
Vielleicht zum letzten Mal, das wissen wir alles nicht.
Vielleicht, ja, vielleicht.
Und das ist alles noch ein bisschen hakelig und unrund. Und wenn du dann mit so gestandenen Podcast-Profis.
Ja, und auch Medienprofis.
Medienprofis, da stehst. Und ja, das ist dann klar.
Ja, aber ich.
Obwohl mir das jetzt gar nicht so sehr auffiel, muss ich sagen.
Ja, siehst du mal. Nee, ach ey, bitte, bitte nicht hören oder lesen, was ich jetzt sage, von wegen Lea ist absolut nicht Podcast-kompatibel. Bitte nicht so lesen. Im Gegensatz, also diese Pokémon-Fixierung, diesen Pokémon-Tick nenne ich es mal, der bringt ja auch total viel Drive rein. Und ich freue mich auf das, was da kommt. Und ich glaube auch, also wir haben da, auch da haben wir eben ein bisschen drüber gesprochen, das Gefühl einer leichten Flaute gerade bei Wasted. Und dass Änderungen kommen, das zeigt mir doch eigentlich, dass es weitergeht, so, weißt du? Also klar, ich merke auch, okay, dass der Output oder vielleicht die Formate sind nicht mehr so wie letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, einzusteigen. Aber ich bin da weiterhin sehr guter Dinge. Ich meine, da sind immer noch Medienprofis am Werk. Jagoda ist freie Rednerin, Christian ist beim Radio und beim DLF und keine Ahnung wo. Und Ben ist auch unterwegs. Also da ist so viel Potenzial. Und jetzt gerade ist es halt so, dass ich schätze mal, bei Christian wird es auch so sein, dass er gerade viel zu tun hat. Aber ich weiß auf jeden Fall bei Jagoda, dass sie jetzt gerade ziemlich gebeutelt ist mit Familie, neues Haus und Arbeiten für die Uni. Seien wir mal ein bisschen gnädig vielleicht auch.
Ja, also auf jeden Fall, ich bin bisher immer noch sehr zufrieden, Teil dieser Community und auch Patreon zu sein. Da ist aber auch quasi der Knackpunkt, ne? Es ist eh eine schwierige Zeit gerade für viele Leute durch Preise, die überall höher werden, Krisen, sonst wie, ist man vielleicht nicht mehr so schnell bereit, etwas zu unterstützen. Dadurch wird es schwieriger für das Wasted-Team, das zu bieten, was sie geboten haben. Dadurch, dass das nicht mehr in der Taktzahl vielleicht passiert gerade, ist es für Neuankömmlinge vielleicht weniger interessant, das zu unterstützen. Das ist einfach eine schwierige Situation. Ich hoffe, dass wir da gut durchkommen als die Wasted-Familie, nenne ich uns mal ganz doof.
Mhm.
Weil alles, was wir kriegen, finde ich bis jetzt immer noch sehr interessant. Es ist eine Ausrichtung, die ich sonst nicht bekomme. Sei es so ein, ich nenne es mal Fels in der Brandung, wie Brief und Siegel von Rainer Siegel. Das kommt einfach in seiner normalen Taktung. Es ist immer auf dem Punkt, es ist immer tiefschürfend. Man hat da wirklich was, wo man sich reinlesen kann.
Ja.
Oft entspinnt sich auch eine Diskussion im Forum. Das ist super. Auch die Artikel, du hattest da, glaube ich, ein paar, die dir auch in letzter Zeit sehr gefielen. Das sind halt Dinge, die kriege ich nicht bei GameStar oder so.
Ja, tatsächlich. Also genau, ich bin auch diesen Games-Journalismus eigentlich gewohnt, der so ein bisschen heischend ist, weißt du, und der eben nicht in die Tiefe geht. Und gerade was du sagtest, Rainer Siegel, ey, das sind einfach tiefe Analysen, das interessiert, das von, ach Quatsch, nicht interessiert. Das erinnert mich, ich weiß nicht, ob du die Tatort-Kolumnen von Matthias Dell kennst, ob du den Autoren kennst.
Nein, ich kenne aber auch keinen Tatort.
Das ist ein Kolumnist von der Zeit, der ist ja auch schon ein paar Mal beim DLF gewesen zum Beispiel. Und die sind auch immer so tief und da erinnert mich das drin. Nur, das Schöne ist jetzt daran, dass es eben um Gaming geht und dieser Autor so zugänglich ist und gleichzeitig so tief. Das sind einfach Inhalte, die bekomme ich nicht bei anderen Podcasten. Ich glaube, bei einem Artikel sind wir uns einig, dass der zur Sprache kommen muss, wenn wir über Wasted reden und dass das Wasted in letzter Zeit fabriziert hat, so. Und zwar von Arabella, der Artikel Liebe ist für alle da. Und in dem Artikel geht es um die Repräsentation von queeren Menschen in Videospielen. Und ich habe da einen Absatz rausgeholt, den möchte ich hier gerade nochmal vorlesen. Dass nicht heterosexuelle Liebe in großen Titeln, wenn überhaupt als Option behandelt wird, hat den enormen Vorteil von der Kritik für Inklusion gelobt und von queeren Gamerinnen angesichts der enormen Unterversorgung mit Geschichten, die echte Identifikation bieten, regelrecht verehrt zu werden, ohne sich gleichsam dem Vorwurf des Social Justice Warrior-Tums gar offenen Hass aussetzen zu müssen. Und da kann ich viel mit anfangen. Also in demselben Thread hat der Daniel, hat der Sofakissen danach noch ganz viele tolle Indie-Titel eben zitiert, wo es dann auch mal eine queere Liebe gab. Aber im Mainstream gibt es das eben nicht. Und ich würde so gerne auch mal eine schwule Geschichte, beziehungsweise eine Geschichte mit zwei schwulen Charakteren erfahren. Ich würde gern mal in die Lebenswelt einer Transperson eintauchen. Ich würde. Aber in AAA-Titeln gibt es das eben nicht. Und ja, es gibt es öfter mal als Option, als Auswahlmöglichkeiten, wie will ich mein Spiel spielen. Aber ich vermisse schon, dass mal eben auch richtig mit richtig viel Geld eben solche Geschichten erzählt werden.
Aber habe ich da nicht das Problem, dass das Spiel quasi so speziell wird, dass es von Leuten, die eigentlich für das Thema, ich nenne es jetzt mal ganz dumm, geöffnet werden müssen, einfach links liegen gelassen wird. Wenn ich aber Call of Duty spiele und das wird einfach normal gelebt im Spiel, anstatt dass es Hauptteil der Geschichte ist.
Ja.
Also sagen wir sehen halt in Rückblenden, wenn wo man sonst sieht, oh, der schaut auf sein Familienfoto, dann ist es halt von einer queeren Familie, wo gleichgeschlechtliche Partner zusammenleben. Und das passiert einfach und wird halt nicht als, jetzt ist hier dieses Spiel mit diesem Thema.
Natürlich, ja.
So, dass das einfach ja eine Normalität ist, so wie das halt auch
absolut. Das,
im Hier und Jetzt
das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich hoffe, dass es das ist, wo die Reise hingeht. Ich denke nur, das, was Arabella bemängelt in dem Artikel, ist eben, dass in diesen ganz großen Produktionen eben noch nicht queere Geschichten erzählt werden in der Normalität, wo wir heterosexuelle Geschichten erzählen.
Aber das ist das Schöne, darum geht es ja in diesem Segment, dass Wasted uns diese Themen auftischt, uns daran stößt, und das halt zwischen lustigen Listicles und anderen Dingen. Also, dass wir diese Dualität von Wasted bekommen, weswegen ich halt wirklich hoffe, dass da einfach wieder so ein Drive reinkommt oder dass die Leute weiter zu Wasted halten, was wir ja tun, sieht man ja auch in der Community. Und wie du ja auch sagtest, was ja auch ein Grund ist, warum wir diesen Podcast machen.
Richtig, genau. Wir wollen vor allen Dingen, also jetzt mal abgesehen von dem Thema, genau, also wir wollen natürlich auch, dass es weitergeht und das ist für mich zumindest persönlich auch die Motivation und für dich, so wie ich dich verstanden habe, auch. Wir wollen auch irgendwie was zurückgeben und auch euch Wasted-Leuten zeigen, ey Leute, wir glauben an euch und wir versuchen uns genauso auch den Arsch aufzureißen wie ihr für uns und wir schätzen sehr, was ihr tut, so. Genau. Ja, schwieriges Thema. Wie kriegen wir da jetzt den Übergang? Ich habe nämlich noch eine Frage für dich.
Okay. Hau einfach raus.
Okay. Was ist dein Jahresgürtelträger?
Abgestimmt habe ich für Pentiment. Weil das auch tatsächlich von den zur Wahl stehenden mein liebstes Spiel war. Weil ich habe von den neu herauskommenden Spielen ist das, was mir am meisten Freude bereitet hat. Was ich habe es quasi an einem Stück oder ich glaube an zwei Abenden, weil ich nicht das nicht anders gepasst hat, durchgespielt, war die ganze Zeit gut unterhalten. Ich fand die Geschichte gut, ich fand die Art, wie es präsentiert war, gut. Ich habe eine Schwäche für Typografie und Schriften und da war das einfach toll. Es war ein tolles Spiel, es war anders. Jetzt gibt es natürlich auch in der Community den Streit darüber, ist es überhaupt ein Spiel? Für mich war es das. Für mich hat das quasi das erfüllt, was ich abends vor meiner Konsole möchte. Insofern ist das ein klarer Gürtelträger. Ansonsten müsste ich Dinge nennen, die dieses Jahr gar nicht erschienen sind.
Aber ist es denn auch dein Jahresgürtelträger?
Ja, natürlich.
Na gut, okay, alles klar. Ja, dann. Genau.
Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, ich habe auch für Pentiment gespielt. Und weißt du, wie viele Stunden ich da reingesetzt habe, mein Freund?
Null bis eine halbe?
Ja, genau null. Ich habe nicht mal auf den Kauf.
Ich kenne dich mittlerweile.
Ja, scheiße, ich bin aber auch echt einfältig. Ja, ich bin jener aus der Fraktion, die Elden Ring müde ist. Genau, und ich habe ursprünglich für Color of the Lamp abgestimmt.
Da habe ich auch schon mal für gestimmt, ohne es gespielt zu haben.
Ja, und ich habe Elden Ring tatsächlich auch ein paar Stunden genossen, aber erst im zweiten Anlauf durch das Steam Deck wieder. Ich habe es auf dem PC angefangen, war dann enttäuscht nach 15 Stunden und habe es dann mit dem Steam Deck nochmal aufgenommen. Und dann hatte ich tatsächlich ein paar Stunden Spaß, aber umgehauen hat es mich nicht. Deswegen ist es für mich Call of the Lamb, weil es einfach ja für mich so eine Art Dungeon Crawler mit Anno ist. Man muss ja so ein bisschen sein Dorf aufbauen und sich aufleveln und so. Und das war eine ganz nette nette Abwechslung mal. Und vielleicht ist das aber auch nur Ausdruck, dass ich letztes Jahr nicht, weiß nicht, dass mich letztes Spielejahr nicht umgehauen hat. Vielleicht wird dieses Jahr besser. Keine Ahnung.
Also der Jahresausblick klang ganz gut, fand ich. Und es kommt Starfield, ich brauche nichts anderes.
Ja, gut, okay, alles klar. Ich bin ja Arcane-Fanboy, deswegen schauen wir mal, wie heißt der nochmal das neue Spiel von denen? Left 4 Dead nur mit Vampiren. Redfall.
Ich finde Left 4 Dead nur mit Vampiren ist eigentlich ein viel schmissigerer Titel.
Finde ich auch. Und vor allen Dingen ein ehrlicherer Titel. Ja. Aber wir wissen ja beide, in der AAA-Industrie geht es nicht um Ehrlichkeit. Ich freue mich auf Redfall. Oder was heißt, ich freue mich, ich bin nach Deathloop ein bisschen skeptisch. Ich mag Deathloop auch, aber es hat erst auch im zweiten Anlauf gefruchtet. Ja, also schauen wir mal. Aber ich würde vorschlagen, dass wir weiter voranschreiten.
Auf
oder
jeden
möchtest
Fall.
Du noch was loswerden zu Wasted?
Die Community-Treffen waren immer wunderbar.
Ja, das ist gut. Und ich hoffe, die Getränke haben gemundet.
Ja, meine Limo und so schon. Ich trinke ja keinen Alkohol. Aber
sehr gut.
Nein, das war wirklich toll. Hat auch nochmal gezeigt, wie schön es mit der Community ist. Das soll also weiter bestehen. Gerne auch wiederholen, damit ich euch alle wiedersehe.
Und jetzt das Thema.
Ja, und jetzt sind wir auch schon im letzten Block unseres Podcastes, nämlich das Thema. Und was ist das Thema? Wir haben es gedacht, wir wollen nicht nur über uns, über euch einen Podcast machen, sondern am liebsten mit uns, mit Leuten aus der Community. Und die bringen bestenfalls ein Thema mit, also wir laden euch gerne dazu ein, entweder wenn ihr irgendwas, ein relevantes Thema auf dem Herzen habt, worüber ihr gerne mal sprechen wollt, was vielleicht auch noch im Fernsten was mit Gaming zu tun hat, oder wenn ihr denkt, ihr seid eine spannende Person, ihr habt einen unüblichen Beruf, einen spannenden Beruf, ein spannendes Hobby, bitte, bitte meldet euch. Also wir interessieren uns da brennend für euch hier reinzuholen, mit euch darüber zu sprechen. Das ist die kleine Einleitung. Und heute haben wir hier uns reingeholt als allerersten einen VIP-Gast, einen echten Star, ein Mitglied der Club 27. Herzlich willkommen, Jollum.
Einen schönen guten Tag.
Ja, moin.
Hallöchen.
Und ich frage dich jetzt dasselbe, was ich den Till eben gefragt habe, nämlich erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist. Wer bist du, was machst du, was spielst du und worauf spielst du?
So viele Fragen.
Ja.
Im Forum bin ich als Jollum unterwegs, privat Jan. Ich habe keinen spannenden Beruf, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin Lehrer an einem Gymnasium mit den Fächern Mathe und Erdkunde. Aktuell spielen tue ich. Ich hole gerade Fallout 3 und New Vegas nach mit einer.
Wunderbar.
Mit einer gebündelten Mod, die beide Spiele in ein Spiel zusammenbringt.
Oha.
Dass man auch den Charakter nicht wechseln muss. Dann habe ich jetzt ganz neu für mich entdeckt und spiele seit heute Ozymandias, ein kleines Strategiespiel, was so ja, ganz grob in die Civilization-Richtung geht.
Mhm.
Aber sehr runterreduziert auf wenige Entscheidungen, dass man so eine Partie auch in einer Stunde dann schaffen kann. Aber durchaus anspruchsvoll. Ansonsten, ja, immer mal wieder so Blood Bowl 2 spiele ich zurzeit in einem Turnier. Vampire Survivors immer mal wieder.
Und spielst du auf dem PC oder auf einer Konsole?
Ich spiele auf dem PC überwiegend. Ab und zu habe ich auch mal auf der Switch gespielt, aber die wurde jetzt abgelöst.
Nämlich
sehr gut. Genau, wenn ich mit dem Handheld spiele, dann spiele ich derzeit über das Steam Deck.
Herrlich. Und das soll heute auch unser Thema sein, weil wir haben uns gedacht, ja, ihr habt uns so viele tolle Vorschläge zu Themen gemacht in dem Mittäter-Thread, nenne ich ihn jetzt mal. Wir wissen das und es tut uns wirklich leid, dass wir nicht all diese Themen machen können. Wir haben uns aber gedacht, okay, dann picken wir uns jetzt mal ein Thema raus, wo der Till und ich auch was mit anfangen können, denn wir haben fast zeitgleich das Deck geholt, vor ziemlich genau 3 Wochen.
Haben uns ja auch so ein bisschen gegenseitig gehypt, dass wir es dann doch kaufen.
Ja, ja, wir sind beide, glaube ich, in der Kategorie, ja, wir warten noch mal so ein bisschen und mal gucken und mitlesen, ne?
Ja, und dann unentschlossen, entschlossen zugreifen und merken, ging finanziell gerade gar nicht, aber jetzt trotzdem glücklich sein.
Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, okay, da, also wir sind zwei Menschen, die jetzt gerade die ersten Schritte hinter uns haben und jetzt noch einen Menschen, der ein bisschen mehr Erfahrung schon damit hat und uns sagen kann, wie das Deck so nach ein paar Monaten tickt und warum er das gut oder schlecht findet. Und ja, spannende Frage. Sag mal, was sagst du zu dem Deck, Jollum?
Das Deck,
ganz generell.
Ja, generell bin ich immer noch begeistert, muss ich sagen. Ich habe eben noch mal rausgesucht, seit wann ich es habe. Und hier vom 15.09. habe ich die Meldung gekriegt, dass es da ist. Also, na gut, jetzt seit 4 Monaten bei mir im Einsatz. Am Anfang war natürlich so der große Hype. Da musste man erstmal gucken, was so alles geht, weil Steam-Spiele installieren ist ja langweilig. Dann habe ich natürlich erstmal ausprobiert, Game Pass zum Laufen zu kriegen, Epic zum Laufen zu kriegen, GOG zum Laufen zu kriegen.
Und sag mal, lass mich da mal direkt einhaken, weil das interessiert mich auch. Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Ich kann mir aber vorstellen, also GOG und Epic, also zumindest GOG habe ich schon ans Laufen gekriegt, aber wie ist denn das mit dem Game Pass? Also das muss ja geil sein, weil du hast ja diese riesen Bibliothek, die du für 10 Öcken im Monat spielen kannst. Wie spielst du das denn? Wie ist das da?
Genau, Game Pass funktioniert richtig gut. Ich muss das aber sagen, es hat da tatsächlich gedauert bei mir, bis ich es zum Laufen gekriegt habe. Es gibt ja keine offizielle Unterstützung, sondern man muss das ja über so einen Umweg über den Internet Explorer machen.
Das ist gut, dass du das sagst, weil ich bin nämlich jetzt ein, zweimal gescheitert und habe es erstmal hinten liegen lassen.
Genau,
also ich als Konsolenspieler dachte, ich trenne das erstmal für mich. Steam Deck ist mein PC-Gerät und Game Pass halte ich weiter auf meiner Xbox.
Okay, ja, ich habe ja keine Xbox, daher war ich ein bisschen hartnäckiger und wollte es ganz gerne. Und dann hat es aber mit der Anleitung, die es von Microsoft ja auch gibt, dann irgendwie im dritten oder vierten Anlauf funktioniert. Ein bisschen mühsam, weil ich auch keine Tastatur angeschlossen hatte. Das geht dann ja auch über die Konsole mit einigen Befehlen. Genau, war ein ziemlicher Krampf. Aber jetzt, wo es funktioniert, muss ich sagen, ist das doch der Haupteinsatzzweck derzeit bei mir vom Steam Deck.
Ja, geil. Und ich muss dazu nur sagen, du hast jetzt schon oft gesagt, Konsole, ich werfe jetzt mal in den Raum hier rein, die sehr steile These wahrscheinlich, das Steam Deck ist im Herzen ein Computer, keine Konsole. Möchte mir jemand widersprechen?
Auf keinen Fall.
Und ja, jein. Ihr habt natürlich beide recht. Ich nutze das als halt hauptsächlich Konsolenspieler, als eine Konsolifizierung meiner PC-Bibliothek.
Was?
Ist das jetzt meine Erwachsenen-Switch quasi?
Erwachsenen-Switch? Was grenzt
es? Also, da weiß ich damit, die Switch bei uns im Hause wird halt hauptsächlich für Spiele genutzt, die wir gemeinsam spielen, wenn wir alle eine Runde Mario Kart spielen oder wenn mein Sohn Pokémon spielt. Und das ist halt jetzt die große schwarze Switch, auf der halt diese ganzen, auf der ich Bioshock mal wieder spiele oder Strategietitel, die halt auf der Konsole keinen Sinn machen und nenne sie spaßeshalber dann Erwachsenen-Switch.
Und du
das
hast
bedeutet das für mich. Ich nutze die aber zu 90% halt einfach wie ein Konsolen-Handheld.
Und du hast ja auch gesagt, du kommst ja aus der Konsolen-Ecke und du hast gerade auch gesagt, dass du Bioshock drauf gespielt hast. Sag mal, kommst du damit zurecht, die Shooter-Steuerung auf der Switch und kommst du damit auch zurecht, Jollum, also beziehungsweise Jan?
Jetzt mit der, also
Steam Deck, ja, meinst du? Entschuldigung, natürlich mit dem Steam Deck, weil
Steam Deck,
ich,
ja.
Ich bin nämlich eigentlich auch aus der Shooter-Ecke, absolut, und das und habe mir da Großes erhofft, weil es ist nun mal auch Valve und die haben ja mit der Index und so richtig geile Hardware immer gemacht, so die richtig intuitiv war. Und ich hatte auf die große Offenbarung gewartet, aber tue mich da wirklich schwer mit der Steuerung bei Shootern. Das ist wirklich ganz übel.
Also Shooter, finde ich, sind ja auch eher für Maus und Tastatur gemacht. genau, da komme ich mit dem Controller natürlich auch nicht gut klar. Und dann funktioniert das natürlich auf dem Steam Deck auch nicht so gut. Ich habe jetzt aber High on Life mal ein bisschen angespielt. Und jetzt in Vorbereitung auf die Folge auch heute noch mal wieder auf dem Steam Deck gespielt. Und auf leicht kommt man da sehr gut durch. Und das funktioniert dann auch. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass das jetzt unbedingt besser oder schlechter läuft als auf der Switch. Da hatte ich mir, so bevor das Steam Deck dann kam, auch nochmal die Bioshock-Reihe für die Switch geholt, weil ich das ganz charmant fand, das auch nochmal so auf dem Sofa spielen zu können.
Ja, die liegt mir einfach schlecht in der Hand, muss ich sagen, die Switch. Also da, mir schlafen die Hände ein und das habe ich bei dem Steam Deck überhaupt nicht. Da kann ich jetzt tatsächlich stundenlang einfach auf dem Sofa sitzen und spielen. Das ist sehr angenehm. Dafür musste ich mir bei der Switch erst noch extra Controller-Aufsätze kaufen.
Stimme ich dir zu. Also das Steam Deck liegt wirklich richtig gut in der Hand und ich finde auch deutlich besser als die Switch, obwohl es ja wirklich mehr Gewicht hat und deutlich größer ist, aber irgendwie passt das dann in meine großen Händen dann auch besser rein. Ja, so vom Handling und vor allem vom Langzeitspielen ist die Switch natürlich deutlich schlechter als das Steam Deck. Und natürlich auch, was das Display angeht, finde ich es dann einfach schöner, dass das Steam Deck einfach hier doch ein etwas größeres Display hat. Also ich finde, das hat eine sehr angenehme Größe, so für die Distanz, die man sich dann, ja, für das Steam Deck vors Gesicht hält. Genau. Also man kann das Steam Deck, um vielleicht nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, natürlich auch sehr, sehr gut als Konsole nutzen, indem man einfach die ganzen Steam-Spiele nimmt und die einfach spielt. Man muss ja nicht jetzt noch versuchen, irgendwelche andere Launcher ans Laufen zu kriegen oder Spiele zum Laufen zu kriegen, die eigentlich nicht laufen oder noch 5000 andere Programme nutzen im Desktop-Modus. Das kann man ja alles beiseite wischen. Von
Ja.
daher finde ich, geht es ja vor allem in beide Richtungen. Und was ich dann natürlich wieder sehr gut finde und was auch für mich einer der Hauptgründe war, das Steam Deck zu kaufen, dass man die Spiele nicht doppelt kaufen muss. Ich habe auf der Switch dann angefangen, Spiele
Ah.
nochmal zu kaufen,
Ja,
wie zum
klar.
Beispiel
Ja.
Bioshock oder auf Deponia hatte ich nochmal Lust, dann habe ich das auch nochmal neu gekauft. Und beim Steam Deck kann man dann einfach die Spiele, die man sowieso schon hat, dann spielen und, was ja noch viel besser ist, auch den gleichen Spielstand weiterspielen. Also sowohl.
Das stimmt.
Kannst du auf dem PC anfangen, dann fährst du in Urlaub, spielst da auf dem Steam Deck weiter, dann kommst du nach Hause, kannst da auf dem PC weiterspielen, willst dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Badewanne, auf dem Sofa
Das
spielen.
ist so geil. Das ist so geil. Also ich habe hier, ich hab das Deck, ich weiß, als erstes oder als zweites habe ich Factorio installiert. Und ich hatte auf meinem PC meine Gigafabrik gemacht, die irgendwie über 100 Hektar geht. Und ich habe auf dem Deck einfach auf Laden geklickt und es war da. Also diese Steam-Anbindung ist so göttlich. Das ist wirklich so, wo ich mir auch denke, boah, geil, dass das so einfach geht.
Genau, und wenn man dann noch mit dem Workshop dann arbeitet, ist es ja auch total einfach, auch Mods dann zu nutzen auf dem Steam Deck. Was auf der Switch wahrscheinlich nur mit sehr interessanten Methoden geht, wenn überhaupt.
Ja, was für mich halt auch spannend ist, weil du das ja eben mit dieser Fallout-Mod sagtest, weil für mich als Konsolenspieler sind Mods ja quasi ein nahezu unbekanntes Thema. Das ist ja auf den meisten Sachen nicht möglich, ohne viel Arbeit. Und wenn du dann halt von so einer Fallout, was mich wirklich sehr interessiert, das werde ich mir anschauen, das ist halt super. Für mich ist das halt so ein Reingreifen wieder in diese alte PC-Zeit, weil ich sag mal, weil ihr eben auch Shooter sagtet, der letzte Shooter, den ich ernsthaft auf einem PC gespielt habe, war, glaube ich, Blood 2 oder erste Quake oder so. Also so lange ist das her, dass ich PC gespielt habe.
Aber ja, gut. Also nochmal zum Stichpunkt. Also natürlich Community-Anbindung oder Steam-Anbindung. Natürlich ist bei Mods auch richtig geil, sodass man die einfach so reinladen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auf der Konsole schwierig ist. Aber was ich bei dieser Steam-Anbindung auch unglaublich toll finde, ist die Möglichkeit, andere Community-Inhalte zu laden. Sowas wie Steuerungen. Also, ich hatte diverse Spiele, wo ich dann mit der eingestellten Standard-Steuerungskonfiguration nichts anfangen konnte. Und dann gehst du einmal da auf diese Seitentaste, machst zwei Klicks nach rechts und dann hast du eine Auswahl an Community-Steuerungen, Steuerungen, die irgendwo in Neuseeland jemand da reingehackt hatten, die um Vielfaches besser laufen. Also, das finde ich auch total klasse.
Das stimme ich zu. Das finde ich ist dann gerade auch bei den Spielen interessant, die ja dann auch keine offizielle Steam Deck-Steuerung haben. Ich bringe noch mal mein Strategiespiel Ozymandias, was man
Ja, mach mal.
Mit der Maus hauptsächlich spielt und der Tastatur. Und da waren sogar zwei Steuerungen geladen und damit hat das dann auch ganz gut funktioniert.
Aha. Ja, ich finde auch Factorio hat auch gut funktioniert. Das geht. Alles geht. Aber
Ja.
ist natürlich bei weitem nicht so komfortabel natürlich wie bei der Maus. Also
Das wird sich aber, denke ich, noch ändern, weil
ich
Factorio
hoffe.
ist ja mittlerweile für die Switch erschienen und in dem Blog-Eintrag, da haben sie extra eine Steuerung für entwickelt. Und in dem Blog-Eintrag dazu hieß es, dass das nächste Ziel eigentlich ist, das auch für das Steam Deck dann verfügbar zu machen und da einzubauen.
Ich will es hoffen. Das wär schön. Ich würde tatsächlich Till noch mal wissen, wie ist das denn? Also Jan und ich haben ja schon gesagt, so ja, Steuerung ist eigentlich ganz okay. Aber zumindest ich sage noch, es gibt da noch Schwierigkeiten, Shooter und Strategiespiele. Mich würde brennend interessieren, wie siehst du das denn als Consolero? Kannst du auf dem Steam Deck intuitiv, also kannst du einfach wechseln von Xbox auf Steam Deck und wie ist das da mit der Steuerung? Kommst du damit klar?
Ja, das ist sehr, sehr ähnlich bis nahezu gleich. meine einzige Umstiegsschwierigkeit war, dass ich halt jetzt seit 2 Jahren diesen Xbox Elite Controller nutze, der unten noch Tasten hat. Dass man quasi die oberen Tasten bei den meisten Spielen gar nicht mehr nutzen muss, die Hände nicht von den Sticks nimmt, wenn man irgendwas drückt. Das hat mir dann gefehlt, aber ansonsten ist es einfach wie eine Spielekonsole zu steuern. Und da ich ja auch seit Jahr und Tag, wenn ich überhaupt noch Shooter spiele, was mir mittlerweile einfach zu stressig geworden ist als alter Mann,
Story-Modus.
Steuern die sich gut. Also ich steuere die ja immer auf der Konsole. Ich habe ja Halo auf den Konsolen gespielt, ich habe Far Cry, also was spiele ich ja auf Konsolen. Insofern, also für mich ist es nicht schlechter oder schwieriger. Auch Call of Duty Online habe ich ja auch auf Konsole gespielt. Also ich kenne nur noch eine Controllersteuerung für Shooter.
Ich würde mich niemals in ein Mehrspieler-Duell wagen mit dem Steam Deck, glaube ich.
Ja, das würde ich vielleicht auch nicht, weil ich ja dann, das hatte ich ja früher nicht. Mittlerweile gibt es ja auch Crossplay. Früher spielte man ja eh nur gegen Leute, die auch am Controller spielten. Auch die waren sehr viel besser als ich, aber aus anderen Gründen.
Ich habe das tatsächlich gemacht wie Jan, was du eben sagtest, Jan. Ich habe diese Dinger, die mir dann, die nicht zu schaffen waren wegen der Steuerung, ich habe dann die Spiele auch auf leicht gestellt. Also ganz ehrlich, da mache ich es mir halt ein bisschen leichter, wenn halt vor allem die PC-Version dann abgespielt wird, aber du spielst halt auf Konsolen-Hardware, ne?
Ganz genau. Wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile auch nicht mehr für die Herausforderung spiele, sondern zum Vergnügen. Und daher spiele ich viele Spiele dann auch, wenn ich sie zur Entspannung spiele, eher auf leicht. Aber klar, wenn man gerade mit dem Controller nicht so gut zielen kann, macht es ja durchaus Sinn, die Schwierigkeit dann anzupassen. Wenn man jetzt natürlich Purist ist und sagt, nein, ich muss das auf normal oder sehr schwer durchspielen und Controller funktioniert das nicht, muss man halt entweder Maus und Tastatur anschließen, was dann aber, finde ich, das Steam Deck wieder so ein bisschen ad absurdum führt, weil man es dann auch auf dem PC spielen kann oder die Spiele funktionieren dann halt nicht auf dem Steam Deck.
Obwohl das bei mir ja ganz interessant ist, dass das geht, weil ich ja keinen Spiele-PC mehr besitze. Das heißt, ich habe jetzt Zugriff auf Spiele, die mir längere Zeit verwehrt waren, die ich trotzdem in meiner Bibliothek hatte, und dann kann ich das an den Fernseher zum Beispiel anschließen oder so eine Maus anschließen und kann dann gemütlich mal was spielen, was nur mit Maus funktioniert, ohne mir einen PC kaufen zu müssen, nur für diesen singulären Zweck quasi.
Das ist ein richtig guter Punkt. Also ich habe auch Spiele wiederentdeckt wegen dem Steam Deck. Also weil ich mir denke, also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Freelancer, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, 2001 oder 2003, ein super, also wir haben, jetzt wurde Elite in den letzten Wochen so gehypt im Wasted Forum, sorry, mein absolutes Weltraum-Klassikerspiel ist definitiv Freelancer. Ich habe da als junger Mensch Jahre drin verbracht. Und das ist zum Beispiel ein Fest mit Steam Deck. Und ich finde auch, klar, die Grafik ist auf einem großen 24-Zoll-TFT-Bildschirm nicht mehr das Gelbe von Ei, aber dadurch, dass der Bildschirm ja auch so komprimiert wird oder komprimiert ist auf dem Deck, macht mir die Grafik da auch überhaupt nichts aus. Also man kann wirklich alte, schöne Perlen wiederentdecken, nur dadurch, dass sich das Gerät geändert hat. Ich weiß nicht, ob ihr auch was hattet.
Ja, ich habe das erste Assassin's Creed mal wieder gespielt.
Ah, ja.
Genau, hatte auch mal geguckt, was kann man spielen. Ach, probierst du das mal aus? War ja dann auch dann die Generalprobe, um zu gucken, ob dann die Ubisoft-Spiele laufen. Und das hat echt gut funktioniert. Das sah auch ganz gut aus. Man hatte mal wieder so ein schönes Assassinen-Gefühl. Das kommt auch nochmal mit dazu. Das ist gleich ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Genau, das habe ich dadurch auf jeden Fall wiederentdeckt. Aber in die andere Richtung funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Wenn man Spiele hat, die eine gute Grafik haben. Ich hatte No Man's Sky installiert, um einfach mal zu gucken, wie so ein neueres Spiel ist ganz gut. Das ist auch nicht mehr so neu. Aber um mal zu gucken, wie das läuft. Und das sah auch richtig gut aus auf dem Steam Deck. Ich war überrascht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe auch so das Gefühl, dass das Deck eben so jetzt gerade der Klimax aller Valve-Entwicklungen der letzten Jahre ist. Also die Touchpads sind griffig, haben gutes Feedback, sind präzise. Da war der Vorläufer dieser Steam-Controller. Das Streaming, wenn du von deinem PC aus auf das Deck streamst ein Spiel, das ist absolut gefühlt ohne Latenz. Dann die Einbindung in dieses ganze Steam-Framework. Also ich habe das Gefühl, dass das wirklich jetzt gerade so der Höhepunkt ist. Und Genau, deswegen, also ich bin auch im Moment immer noch begeisterter und was du am Anfang auch sagtest, dass du sagtest so, ja, ich habe mal geguckt, was ich mit dem Ding noch alles machen kann. Diese Neugierde habe ich mittlerweile auch entwickelt. Also deswegen sage ich, es ist für mich tatsächlich eigentlich ein PC. Ich habe in der ersten Woche habe ich meinen Desktop, glaube ich, gar nicht mehr angemacht. Also ich kann durchs Internet browsen, es ist mittlerweile mein liebster Reader irgendwie. Ich lese am Tag mehrere Nachrichtenseiten und auf dem Deck zu lesen ist ein Fest. Weil die Website immer komprimiert wird, quasi auf die Bildschirmgröße. Ich kann damit Musik aufnehmen, ich kann damit in Discord rein, ich kann damit meinen Musikunterricht gestalten. Also es ist wirklich so vielfältig von dem, was es kann. Genau, was habt ihr denn da noch so mit veranstaltet, würde mich interessieren.
Also ich bisher noch nicht so viel, einfach aus zeitlichen Gründen. Ich spiele jetzt gerade erstmal, freue mich aber auch auf dieses Ausprobieren. Vor allem, weil ich dann denke, dass das, wenn wir endlich mal in Urlaub fahren demnächst, dann mein einziges Gerät ist, was ich mitnehme. Wenn ich vorher halt eine Switch mitgenommen habe, dann habe ich mein MacBook mitgenommen und sonst wie. Und wenn du gerade sagst, die Anwendungsgebiete, das klappt alles, dann reicht das vielleicht, einfach nur das mitzunehmen und man kann die ganze Familie bespaßen, quasi mit den wichtigen Dingen, die man mal abends noch auf der Ferienwohnung oder sonst wo braucht. Also das fände ich schon sehr, sehr spannend.
Stimmt. Ja, mein Schwiegervater, der schwärmt immer noch von den Tomb Raiders aus den 90ern. Das war das letzte Mal, dass er gespielt hat. Und wir haben es schon irre lange vorgenommen, mal die aktuellen zu spielen. Jetzt packe ich das Ding ein, fahre dahin, klemme das an und dann spielen wir Tomb Raider. Also genau. Herrlich. Jetzt würde mich interessieren, Jan, du hast das Gerät schon länger als wir. Wir sind noch so ein bisschen im Freudentaumeln. Ich habe zwar schon ja den einen oder anderen Schwachpunkt ausgemacht, wie zum Beispiel die Steuerung für mich als alten PC-Hasen, sind aber nur sehr kleine. Wie ist denn das differenzierte Bild auf das Deck nach einem halben Jahr?
Gut, halbes Jahr ist jetzt ein bisschen schön gerechnet. nee, das differenzierte Bild, ganz einfach. Jetzt zum normalen Alltag liegt das Steam Deck meistens in seiner Hülle. Und freut sich, dass es da ist. Ich nehme es doch eher selten heraus. Wenn ich es dann mal rausnehme, ist meistens der Akku leer. Das heißt, es muss dann einmal wieder aufgeladen werden. Wäre irgendwie sinnvoll, das dann auch vernünftig runterzufahren, wenn man es länger nicht benutzt. Als nur hinten einmal auf diesen Ausknopf zu drücken.
Oh, das macht mir Angst. Das mache ich nämlich auch immer.
Genau, also dann, wenn man es länger liegen lässt, ist der Akku dann wirklich bei 0%. Aber gut, wenn das Sofa neben der Steckdose steht, ist das auch nicht so schlimm. Ansonsten hole ich es selten mal raus, wenn ich tatsächlich es mich überkommt und ich auf dem Sofa einmal spielen möchte. Das war vorhin aber auch wieder sehr schön, mit dem Hund auf dem Sofa zu sitzen und einfach ein bisschen zu spielen. Ansonsten hatte ich es jetzt auch einmal im Urlaub mit und da hat es halt echt gut funktioniert. Ich habe im Urlaub Pentiment gespielt. Das war echt schön, auch dann einfach die Möglichkeit zu haben, ich fahre in Urlaub und wenn ich dann irgendwie abends Zeit habe oder nochmal was spielen möchte, dann kann ich das mit dem Steam Deck jederzeit tun und bin nicht so eingeschränkt, wie es bei der Switch bin, weil ich da einfach nicht so viele Spiele habe.
Und wie ist dein Bild, Till? Also differenziert, was würdest du sagen?
Also bis jetzt bin ich vollkommen begeistert, weil ich das halt auch in Sofanähe liegen habe und vor allem nutze, wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme, Lust habe, irgendwas zu zocken, aber jemand anders den Fernseher schon blockiert aus der Familie.
Ja.
Und dann habe ich sonst halt, klar, gelesen, Musik gehört oder halt mal zur Switch gegriffen, aber auf der Switch habe ich, genau wie Jan, halt auch viel weniger Spiele und auch nicht unbedingt das, was ich gerade spielen will. Insofern ist es wirklich toll, weil ich jetzt einfach, ach, ich habe ja das Steam Deck, greife dahin, kann dann was spielen. Das finde ich sehr toll. Bisher habe ich noch keinen richtigen, dafür habe ich auch noch zu wenig Zeit damit verbracht, irgendeinen Punkt gefunden, der mich stört. Also es ist so ein bisschen diese eierlegende Wollmilchsau, die auch im Hype versprochen wurde bisher für mich.
Ja, ich finde auch, also es wird dem Hype schon ziemlich gerecht, ne? Also ich habe das Gefühl wirklich, ja, es klingt jetzt so hochgestochen, aber eine Revolution in der Hand zu haben. Etwas in der Hand zu haben, was ich vorher noch nie so erfahren habe. Eben dieses Zusammenkommen von diesen vielen tollen Einzelgeschichten, diese Einbindung, dieses ganze Steam-System, ohne dass man das Gefühl hat, dass man wie bei Google überall seine Daten hin verschickt. Das tut man natürlich trotzdem, aber das Gefühl ist nicht da. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es was Revolutionäres ist auch.
Und was ich auch sehr gut daran finde, ist, dass man halt jetzt trotzdem halt noch diesen Desktop, diese Desktop-Oberfläche hat, mit der es möglich ist, halt auch andere Sachen zu installieren. Man jetzt also nicht in das Steam System eingesperrt ist, wie es ja, wie man ja auf der Switch ist, man halt bei Nintendo und fertig. Und genauso hätte es Valve hier ja auch machen können, dass sie sagen, okay, es gibt jetzt nur diese Steam-Oberfläche und dann könnt ihr halt nur eure Steam-Spiele nutzen. Aber das finde ich ist halt, also zumindest für mich, eine der großen Stärken vom Steam Deck, dass man halt hier so wirklich auch wieder die Flexibilität des PCs hat und eben auch die Spiele anderer Anbieter nutzen kann, von denen es ja mittlerweile doch ein paar gibt.
Absolut. Vor allem, dass man sie auch offiziell aus dem Client dann wieder starten kann. Dass das überhaupt als Option gegeben hat, ist ja wirklich eigentlich irre.
Genau.
Ja. Die könnten ja auch sagen, wie du gerade sagtest, nee, das ist jetzt unser Steam Deck, wir wollen hier nur über Valve gekaufte Titel nutzen. Also finde ich auch top. Und wenn es jetzt noch eine offizielle Game Pass App gäbe.
Das wäre ein Fest.
Wäre ein Traum. Dann würde ich im Urlaub meine Spiele da spielen.
Aber es ist wirklich auch offene Hardware, ne? Wie du sagst, Jan. Also, weil das geht mir zum Beispiel, wenn ich ein Handy kaufe, so tierisch auf den Sack. Also entweder ich route es, um da das System drauf zu installieren, was ich will. Aber das ist A, ein riesentechnischer Aufwand für jemanden, der nicht so viel Ahnung hat. Und B, verliere ich dadurch die Garantie. Und ich muss mit irgendwelchen Samsung-Apps oder irgendwelchen Huawei-Apps oder was weiß ich leben. Und mit dem Deck kannst du machen, was du willst. Wirklich. Weil es ja auch wirklich ein PC ist im Herzen. Und du kommst ins Boot-Menü rein. Du kannst Windows installieren, sogar wenn du lustig bist. Es gibt bestimmt auch Freaks, die darauf noch Macos ans Laufen kriegen. Aber das finde ich auch total klasse an dem Gerät, ja.
Und was du auch vorhin angesprochen hattest, dass du zu deinem Vater fährst und einfach mal Tomb Raider spielst, das gleiche hatte ich auch. Ich hatte dann das Steam Deck zu meiner Tante mitgenommen, um ihr auch das mal zu zeigen. Und da konnte ich ihr dann auch ganz einfach, hatte sie gefragt, was spielst du denn gerade? Und da war gerade so die Vampire Survivors Phase und schwierig zu erklären, kann ich einfach sagen, hier habe ich es einmal gestartet und hier spiel doch mal selber und dann war es eigentlich schon klar. Das geht halt auch super einfach.
Ich muss übrigens gestehen, ich bin wahrscheinlich der Einzige im Forum, der Vampire Survivors nicht gespielt hat, obwohl es nur 5 Euro kostet.
Nicht mal angetestet.
Alter, das ist wirklich irre. Ja, ich schäme
also
mich
ich
auch ein bisschen.
Also ich habe es jetzt auf dem Steam Deck gespielt, ich habe es einen ganzen Urlaub lang, bevor ich ein Steam Deck hatte, auf dem MacBook gespielt, auf meiner Xbox habe ich sehr viele Stunden und auf meinem Handy ist es mittlerweile auch. Ich könnte nicht mal erklären. Ich finde es irgendwie gleichzeitig unfassbar dumm, aber ich liebe es auch.
Es ist ein perfektes Feierabendspiel, um dann nebenbei noch einen Podcast anzumachen.
Vollkommen. Oder wenn freitags die neue Musik auf den Streamingdienst erscheint oder Schallplatten ankommen, super gut. Einfach 2 Stunden zocken und dabei die neuen Sachen hören.
Aber kann man dann nicht Anno zocken?
Da musst du viel zu viel nachdenken bei Anno. Ja. Also bei Vampire Survivors kannst du ja einfach das Gehirn ausschalten.
Und es passt vor allen Dingen nicht so geil auf so einen kleinen Bildschirm, ne? Also Vampire Survivors ist wahrscheinlich da perfekt.
Ja gut, und Anno möchte ich jetzt auch nicht mit dem Controller steuern.
Nee, ich auch nicht. Aber das ist tatsächlich auch, also ich merke gerade durch das Deck, wie sich mein Spielegeschmack ändert. Also von diesen Shootern eher zu so kleinen Indie-Titeln. Ich habe jetzt durchs Forum wieder ganz viele tolle Tipps gekriegt, so Spiele à la Darkseid Detective und so. Und ich merke, dass sich das gerade ändert und das finde ich auch total toll. Also einfach, weil es auf der Hand liegt, diese Spiele darauf zu spielen. Man kommt da automatisch drauf, ne?
Ja, was ich bei mir tatsächlich auch feststelle, ist so dieses, wenn man sich überlegt, ein Spiel zu holen, dass man dann gleichzeitig auch nochmal guckt, geht das jetzt eigentlich auch auf dem Steam Deck?
Ja, stimmt.
Das ist
ja,
dann
stimmt.
Irgendwie nochmal so der Extra-Kaufgrund dann eigentlich.
Das stimmt. Aber ich muss, ja, tut es, ja, bin ich bei dir. Aber ich habe mittlerweile es gibt ja auch auf Steam das Label fürs Steam Deck irgendwie optimiert und da habe ich im Kopf, okay, da geht es vor allen Dingen um die Steuerung und dann gebe ich da nicht mehr so viel drauf, weil es eben so viel geile...
Es geht nicht nur um die Steuerung. Also interessant ist, gerade bei diesen gelben Fragezeichen und man da auf weitere Informationen gibt, dann wird detailliert aufgedröselt, was denn alles so das Problem ist und gelb wird es zum Beispiel auch schon, wenn die Texte schwer lesbar sind. Auch dann ist es nicht mehr verifiziert für Steam Deck.
Sehr gut.
Das heißt, man kann da dann abwägen, stört mich das jetzt oder nicht. Genau, also da lohnt es sich immer noch mal zu gucken.
Danke für den Hinweis. Nach einem halben Jahr oder was hat man auf jeden Fall mehr Einblick.
Genau, also für mich als technisch absolut unbedarft Mensch, weil du eben von Witcher 2 sprachst, was ist da dann zum Beispiel das Problem, dass das nicht läuft auf dem Steam Deck?
Also wenn man es über Steam hätte, würde es vielleicht laufen.
Ah, okay.
Das Problem ist, dass vorher bei GOG noch mal so ein Launcher startet. Und das tut es bei mir nicht. Also bei mir passiert einfach gar nichts.
Okay, ach, weil ich hatte auch irgendein Spiel, was gar nicht lief.
Es gibt wohl Leute, die das hingekriegt haben, aber Switcher 2 nicht. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
Also, weil ich hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, was irgendein Spiel, was gar nicht lief. Und das hat sich mir dann für jemanden, der halt überhaupt nicht in Hardware-Ding oder sonst wie ein Verständnis mehr hat, nicht erklärt. Warum kann ich so eine Riesenbibliothek an Spielen einfach starten und warum gehen gezielte Spiele nicht?
Weil das Steam Deck ja auf einer Linux-Oberfläche läuft und nicht auf einer oder Windows-Oberfläche. Und die Spiele sind ja für Windows in der Regel programmiert. Ja. Und das Ganze funktioniert über Proton oder so ähnlich heißt das, was dann die Spiele, wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, dann eben auf Linux spielbar macht. Und damit kann wahrscheinlich ein Großteil abgedeckt werden. Manche Spiele werden sicherlich dann auch nochmal gezielt dann darauf optimiert, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn die halt nicht darauf optimiert sind oder halt in dieses Raster fallen, läuft auch mit Proton nicht, dann ja.
Aber da kann ich wirklich empfehlen auch, dann streamt's über den PC. Also Need for Speed Underground 2, ein Spiel, das ich jetzt 20 Jahre nicht mehr gespielt habe, suchte ich gerade wie Hardcore auf dem Deck, aber auch nur, weil ich es über den PC streamen kann. So, und das funktioniert herrlich. Also probier's mal damit, Till. Das ist
ich habe keinen PC.
Genau,
das funktioniert nicht. Du hast noch nicht mal einen PC.
Oder wenn man halt unterwegs ist, dann funktioniert diese Streaming-Geschichte ja auch nicht. Oder im Urlaub.
Das stimmt.
Genau.
Nun gut, ich würde jetzt zum krönenden Abschluss dann nochmal fragen. Also ich finde das Gerät klasse und ich würde vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick anschließen. Was denkt ihr, wo könnte die Reise mit dem Deck hingehen? Könnte es so sein, dass Wolf jetzt wie bei seiner anderen Hardware sagt, 5 Jahre, 10 Jahre lang oder bei der VR-Brille jetzt, wir machen da nichts Neues, ist toll, es bleibt so, wie es ist und das war's? Oder glaubt ihr, dass jetzt vielleicht sogar schon in diesem aktuellen Jahr ein Nachfolger kommt, dass es ausgebaut wird? Wo denkt ihr, wo geht die Reise hin?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es ausbauen, also mit dem Controller und dem Steam Link hatte ich jetzt so das Gefühl, dass das nicht so gut angenommen wurde. Mhm. Beim Steam Deck habe ich eher so die Vermutung, dass es halt sehr gut ankommt. Und ja, wenn sich damit Geld verdienen lässt, werden sie es natürlich dann weiter ausbauen, vielleicht ein bisschen potenter machen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was sie noch groß optimieren wollen. Vielleicht den Bildschirm nochmal irgendwie ein bisschen verbessern. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das so lange weiterverfolgen, solange es halt noch Gewinn abwirft. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr so gefragt wird, dann werden sie es auch wieder fallen lassen.
Aber es könnte natürlich, entschuldige.
Genau, also ich denke mal, dass wir es noch eine Zeit lang haben werden.
Es könnte natürlich auch sein, dass die Store-seitig quasi ein bisschen mehr forcieren, dass Spielehersteller Spiele auf Steam Deck anpassen. Dass halt quasi so wie sonst irgendwo steht, optimiert für so und so, dass die Spiele halt extra für Steam Deck optimiert werden, obwohl sie normal einem erstmal nicht schlüssig erscheinen.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir, Jan. Und ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht, wie uns mit dir zu plaudern, mit jemandem, der erfahren ist. Und vor allen Dingen mit jemandem, der aus dem Club 27 kommt.
Ja, also jetzt, da war die Recherche erfolgreich.
Ja, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Also es war uns ein Fest. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Und ich komme ja auch gerne wieder.
Herrlich, das braucht noch mehr. Ja, absolut gerne, genau. So, dann war es das auch mit dem letzten Block in unserem allerersten gemeinsamen Podcast, mindestens 10 Zeichen, ein Community-Podcast. Also keine Ahnung, ich hatte eine Riesenfreude. Wie ist es mit dir, Till?
Auf jeden Fall. Es ist für mich auch der erste Podcast. Du hast ja zumindest schon mal eine Aufnahme mit Christian gehabt. Ich habe gar keine Erfahrung in dem Bereich gehabt. Es macht mir großen Spaß, genau wie die Community mir Spaß macht. Jan war jetzt auch ein super Gesprächspartner. Also ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude daran. Und wir können so, dass ihr sagt, ach komm, mach doch noch eine Folge oder in anderer Konstellation, was weiß ich. Wir würden uns natürlich auch freuen, ein bisschen diverser aufzutreten nächstes Mal. Noch eine Frau dabei oder
Mädels, meldet euch. Das fänden wir, glaube ich, beide. Also es wäre total klasse, weibliche Stimmen hier in dem Podcast zu haben.
Genau. Mittelalte weiße Männer reden über Dinge, gibt es schon relativ häufig.
Ja, so ist es. Und es langweilt mich tatsächlich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja.
Ne? Also sehr, sehr, sehr gerne. Also ihr seid explizit aufgefordert. Meldet euch sehr, sehr gerne. Und das gilt natürlich auch, abgesehen davon, für jeden. Ja, jetzt zum Abschluss haben wir uns noch was Kleines vorgenommen. Nämlich, dass wir nochmal zusammen einer gemeinsamen Melodie lauschen. Wir stellen noch ein Musikstück vor, wir hören nochmal gemeinsam Musik und am liebsten ein Musikstück aus der Community. Das heißt, wenn ihr Künstler seid, wenn ihr Musiker seid, ihr wollt noch ein paar Klicks mehr, ein paar Hörer mehr, dann meldet euch doch ebenso gerne und wir freuen uns sehr, 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 eure Stücke hier zum Outro noch vorzustellen. Heute als kleines Dankeschön widmen wir diesen Platz dem Simon. Der Simon macht für uns die Produktion und die Jingles. Und war in der Vorproduktion sowas von hilfreich und hat seinen Senf dazu gegeben und das finden wir total toll. Und deswegen jetzt aus seinem letzten Release, das letzte Woche erst rausgekommen ist, das Album Lauflieder, bitteschön.
Schreibe Lauflieder, schreibe sie beim Laufen. Der Puls ist mein Beat, den meine Gedanken brauchen. Ich singe Lauflieder, brauch manchmal Pausen. Wenn das Gefühl entflieht und meine Geister lauschen. Komm, lass dich treiben, lass uns gehen. Lass uns laufen und Schritt für Schritt den Sorgen entfliehen. Lass es laufen. Lass es laufen. Oh. Ohne Denken. Lass den Impuls führen und das Gespür mich lenken. Ich denke Lauflieder, lass die Seele treiben. Folge dem Verdacht, etwas Neues zu verschweigen. Komm, lass das Denken jetzt vergehen. Lass uns Schritt für Schritt den Gedanken entgehen. Lass es laufen. Lass es laufen. Oh. Lass es laufen, mein Freund.